Jo Leute, was geht? Willkommen zur neuen Folge auf dem Sonic Boom Podcast. Heute mit dem lieben Sergio. Was geht bei dir ab, Sergio?
Ja, nicht viel. Freue mich auf unsere Ausgabe heute.
Ja, voll gut. Also wir mussten das jetzt verschieben, das Ding von meiner Seite. Und dir kam das trotzdem ganz gelegen, weil du gesagt hast, du hast irgendwie gerade Hackmack mit Behörden am Start. Was war da los?
Ja, genau.
Oder wo bist du?
Also das ist ein bisschen kompliziert aktuell. Ich bin gerade in Georgien und beantrage den permanenten Aufenthaltstitel hier. Und es hat sich ein bisschen schwieriger letztendlich rausgestellt, als ich es eigentlich angenommen hatte. Also ich dachte, dass es einfacher ist und dass sie die Papiere, die ich der Behörde einreiche, dann, dass sie alle akzeptiert werden. Allerdings ist es halt so in Georgien, dass die ein anderes Alphabet haben. Und mein Name war überall anders geschrieben, ja. Das heißt, mein Reisepass wurde kopiert und übersetzt und dort wurde mein Name anders geschrieben als auf dem Bankstatement und so weiter und so fort und überall. Genau, ja. Und
da muss ich alles wieder raus. Ich kenne das ein bisschen von Zypern.
Die haben ja auch richtige Schrift. Alles muss manchmal, man Stempel haben in Zypern, ne?
Ja, erstens das und zweitens muss ich dann bei KYCs manchmal so Utility Bills einrechnen und ich glaube, da läuft das Wasser läuft irgendwie über mich, ne? Und dann ist da aber die Adresse quasi in griechischen Buchstaben und damit kommen die manchmal nicht klar, um dann verifizieren zu können, dass das dann wirklich die Adresse ist, die ich dann mit, was sind das, lateinische Buchstaben, ne? Lateinische Buchstaben eingegeben habe. Und wie heißt die Sprache? Wie heißt die Sprache in Georgien?
Georgisch. Georgisch, also die sprechen Georgisch und die haben halt so ein Schnörkelalphabet. Also ein bisschen sieht aus wie in Thailand oder so. Also das ist halt komplett anders und dementsprechend, die haben auch gewisse Buchstaben nicht in ihrem Alphabet, wenn ich das richtig verstanden habe. Und zum Beispiel fängt ja mein Nachname mit F an und dieses F, das haben die anscheinend hier nicht und dann haben sie irgendwie ein PIF oder irgendwie sowas, so ein PF oder sowas und dann wird man komplett anders geschrieben und jeder übersetzt den Namen dann anders ins Georgische. Aber wenn du dann den Antrag stellst für das Aufenthaltsrecht hier, dann müssen alle Dokumente denselben Namen aufweisen, warum auch immer, ja. Sonst machen sie halt Stress. Und das heißt, ich muss dann wieder zur Bank rennen, wieder einen neuen Kontoauszug ausstellen lassen. Aber das geht dann nur dann. Erstmal muss man dann seinen Namen wieder verändern im System. Da muss man wieder unterschreiben. Dann dauert das wieder eine halbe Stunde, muss das genehmigt werden. Tausend Sachen. Dann gehst du zum Notar. Der muss dann wieder dann die beglaubigte Kopie verändern. Also ja, es ist verrückt. Ich versuche ja eigentlich relativ wenig mit Behörden und mit Staaten zu tun zu haben, ja. Also ich lebe eigentlich außerhalb des Systems, aber ich denke, es macht Sinn, halt einen Plan B und so aufzubauen und einfach sich gewisse Sachen zu sichern, die man sich sichern kann halt. Und dementsprechend für mich passte das halt jetzt aktuell sehr, sehr gut hier in Georgien, das permanente Aufenthaltsrecht dann auch mehr zu sichern final. Und dementsprechend gehe ich jetzt halt eben durch diesen Schmerz durch,
ja. Ja, ich kann dich so fühlen, Mann. Ich kann dich so fühlen. Wir haben ja auch schon verschiedenste Company-Setups und Wohnsitze und Visas hinter uns und dementsprechend mit den ganzen Applications, Führungszeugnissen, Apostillierungen, Beglaubigungen, Translations, Stempel, Kartorios, also Notare. Es ist der Wahnsinn. Und das dann alles bei den Behörden, ne? Immer bei den Policia Federales oder Junta Comercial heißt das hier. Das ist so das Gewerbeamt. Dann gibt's noch Receta Federal, das ist so Tax. Und wir müssen gerade nochmal, also wir sind jetzt echt gut und solide aufgesetzt, aber wir müssen gerade diesen ganzen Hustle quasi nochmal durchgehen in allen Ländern, in allen Setups für alle Companies, weil die Yara jetzt meinen Nachnamen angenommen hat, damit wir alle gleich heißen. Und damals war uns das nicht so wichtig. Wir haben ja schon damals geheiratet in Las Vegas und dachten so, krach, komm, wir ersparen uns dann diese ganze Behördenrennerei. Und jetzt finden wir aber schöner so als Family, ne? Weil der Rio heißt ja auch Mara. Aber das heißt, erster Step war dann der neue Reisepass, den wir im Honorarkonsulat in Blumenau hier im Süden von Brasilien bekommen haben. Aber die haben erstmal, glaube ich, wochenlang geprüft, ob die überhaupt zuständig sind. Und wir waren irgendwann vor Ort und dann hat die uns gesagt, bei Behörden ist das immer so, auch in Deutschland, dass erst immer geprüft wird, so lange, bis man keine Chance mehr hat, sagen zu können, das bin ich nicht, das ist nicht mein Zuständigkeitsbereich. Also sie versuchen da erstmal immer wieder rauszukommen. So. Und dann irgendwann hatten wir die dann soweit. Und jetzt ist das Problem auf diesem Passport von der Yara, was eigentlich ganz cool ist, da steht jetzt der Mädchenname Hagarten und der neue Name Moira. So, und die in Brasilien haben das jetzt aber schon super oft quasi als Doppelnamen verwechselt, weil das so zwei Felder sind, die so untereinander sind. Felicia, Moira, Hagarten. Oder Moira, Hagarten. Und ich glaube sogar gleiche Zeile noch so. aber nur ein anderes Kästchen. Und dann fehlt aber die Translation für die. Also haben wir das translaten lassen und dann, ach, das ist der Wahnsinn.
Das ist eine Katastrophe.
Es ist der Absolute.
Ich kann es verstehen.
Vor allen Dingen du bist ja vom Fach, das ist ja im Grunde so deine also nicht, ja, vielleicht doch auch deine Passion, ne? Smart da irgendwie sich im System aufzusetzen, aber wenn man dann selber mal wieder durch den Schmerz geht, dann weiß man, wie sich deine Clients auch mitunter fühlen, oder?
Ja, klar, auf jeden Fall. Also ich meine, es ist halt immer wichtig, auch mal selbst Sachen auszuprobieren, weil dann kannst du es halt auch am besten rüberbringen für deine Klienten. Das ist natürlich, wenn du es mal selbst durchlaufen hast, dann weißt du es halt, wie es funktioniert am Ende. Und lernst ja auch jedes Mal. Also man wird ja nicht blöder, sondern man hat ja mehr Erfahrungen und das ist ja eigentlich das Schöne am Ende. Und ja, ich meine, es ist halt ein Tag in den Brunnen gefallen, so gesehen. Aber dafür werde ich dann sehr wahrscheinlich dann bald mein permanentes Aufenthaltsrecht hier in der Hand halten. Und das bedeutet halt, ich kann mein Leben lang mich hier aufhalten, legal arbeiten, jederzeit einfach hier sein. Auch, sag mal, Georgien an sich ist ja jetzt relativ offen, was das alles angeht. Also das heißt, als mit dem deutschen Reisepass bekommst du ja sowieso ein Jahr ein Touristenvisum hier. Also es ist relativ easy, aber es heißt ja nicht, dass es immer so bleiben wird.
Kann man auch so eine Art Visa-Runs machen oder muss man dann ein Jahr draußen bleiben?
Ja, kannst du machen. Du kannst einen Visa-Run machen, aber ich meine ein Jahr, die meisten, die das wirklich ausnutzen und komplettes Jahr da bleiben. Also in der Regel hast du sowieso irgendwas mal wieder in einem Jahr. Das ist, ich muss mal wieder zur Familie oder irgendwie Heimatbesuch, was weiß ich. Und dann hast du sowieso dein Visa-Run automatisch. Du kannst aber natürlich rein theoretisch dann mal nach Istanbul fliegen oder irgendwo hin und kommst wieder zurück. Also das geht. Oder auch ins Nachbarland, Armenien, Aserbaidschan. Also das geht alles. Ne? Und dann kriegst du wieder ein neues Jahr. Da sind die ziemlich entspannt, was das angeht. Aber das bedeutet halt eben nicht, dass es halt immer so bleibt. Und das sieht man ja auch häufig, dass halt Sachen verschärft werden in Zukunft. Und wenn man die Chance hat, sich irgendwas zu sichern, dann bin ich halt eben der Meinung, okay, bau dir den Plan B auf, nutz die Chance und setz es halt auch um. Weil vielleicht ist es in 5 Jahren halt anders, ja. Und oder in 3 Jahren oder vielleicht schon nächstes Jahr. Und dementsprechend dann besser einmal dann durchgehen und dann hast du es halt sicher und dann kannst du dich zurücklehnen am Ende.
Bin ich voll bei dir. Deshalb bin ich auch so ein Sammler und Horter zum Beispiel von KYC-Zugängen und verschiedensten Crypto-Exchanges und Fiat-Bridges, weil das kann ja so schnell passieren, dass mal eine Sache geschlossen wird und dann stehst du da wieder und brauchst vielleicht wirklich gerade dringend Geld, weil du irgendwie im Prozess bist, einen Vertrag unterschrieben hast, Real Estate gekauft hast, whatever, und auf einmal kriegst du es dann nicht ins System rein. Deshalb bin ich auch ein großer Freund davon. Viele
Neobank-Accounts. Wenn es dann einmal aufgesetzt ist, dann ist es halt auch in der Regel easy, ne? Weil dann hast du es halt und dann passt es.
Und wie du sagst, man wird dann irgendwann auch wieder ein bisschen routinierter, ne? Man merkt einfach, es ist einfach so ein Patience-Game. So, die wollen ja auch nichts Böses. Auch nicht die Banken oder so, die kriegen ja selber Druck von oben. Die Behörden, die wollen auch alles richtig machen, keinen Fehler machen und da irgendwie wieder so ins, ja, auch so ein bisschen ins Forgiving zu gehen so und sich nicht selber persönlich triggern zu lassen, wenn dann die 10. Kopie angefordert wird im Original oder die Unterschrift nicht ganz passt. Das,
in der Regel ist es ja einfach alles vorgegeben vom Staat. Ja? Wer macht uns ja das Leben eigentlich so kompliziert? Es sind ja dann weniger die Unternehmer oder die Banken. Ja? Also die Banken müssen halt irgendwelchen Regularien folgen. Und das habe ich jetzt auch wieder gemerkt in Hongkong. Da habe ich dann ein Bankkonto eröffnet. Bank? Und ja, sorry, was
Welche? Hast du?
Welche Bank? DBS Bank und in Hongkong. Und die quasi wollen halt auch extrem viele Dokumente haben. Also du gehst da erstmal durch den Prozess durch, dass du, also die haben halt verschiedene Programme, einmal für Residents, für Leute, die einen Aufenthaltstitel vor Ort haben, dort leben, und einmal für Non-Residents. Und wenn du Non-Resident bist, dann musst du halt ein gewisses Mindestvermögen mitbringen, welches du einzahlen kannst. Aber am Anfang, klar, du kriegst die Informationen, am Anfang testen die dich aber erstmal und du musst deinen Reisepass kopieren und sagen, wo du lebst. Und dann schicken die es zu der Compliance-Abteilung bei der Bank und die testen dich dann oder schauen deinen Antrag generell erstmal an und entscheiden, ob die überhaupt mit dir weitermachen wollen oder nicht. Und wenn die dann entscheiden, nee, also mit dem Sergio wollen wir gar nicht zusammenarbeiten, aber dem wollen wir gar kein Konto öffnen, dann kriegst du halt direkt eine Absage. Finde ich eigentlich ganz gut, weil dann musst du nicht durch diesen ganzen Stress gehen, 1000 Dokumente und so besorgen und dann wirst du am Ende abgelehnt. Klar, man kann immer abgelehnt werden, selbst im Prozess noch am Ende, aber du kriegst schon mal erstmal das erste Go dann von der Bank, der sagt, ja, okay, dich würden wir akzeptieren, wenn du uns die und die Dokumente einreichst. Ja, und dann wollen die halt wirklich alles sehen, ob du jetzt Taxpaying Record und so weiter und so fort. Ja, also diese ganzen Geschichten, die man ja als digitaler Nomade oder ortsunabhängiger Unternehmer häufig nicht beibringen kann, wenn man kein richtiges Setup hat. Ne? Und genau dabei helfe ich halt den Leuten dann auch eben dementsprechend das richtige Setup zu finden, dass du halt eben solche Dokumente beibringen kannst, weil am Ende interagiert man immer nur mit dem System. Das bedeutet aber nicht, dass man voll im System drin sein muss, sondern man hat halt einfach die richtigen Hacks und die richtigen Residenzen oder was weiß ich, oder reicht halt irgendwo eine Steuererklärung ein und hat dadurch und dann Nachweise. Halt dementsprechend Papiere und Nachweise. Selbst wenn es halt nur 1% ist Steuern, die du zahlst, oder null, ja, ist ja egal. Mhm. Und
oder so läuft das dann am Ende. Also genau, oftmals brauchen die einfach eine Steuernummer und dann als Perpetual Traveler kommst du dann, glaube ich, früher oder später doch irgendwie an deine Grenzen, je nachdem, wie weit
du dann eine Steuernummer, dann doch die hast ja immer, ne? Also in Deutschland hast du ja immer eine Steuernummer, die Sache ist dein Leben lang. Die Frage ist halt immer, willst du die halt dann dementsprechend verwenden in dem Moment? Das ist dann halt eben das andere Problem, oder die Frage, die sich dann stellt. Und in vielen anderen Ländern, also eine Steuernummer an sich löst ja nicht direkt, sag ich mal, deine persönliche Einkommenssteuerpflicht aus in einem Land. Zum Beispiel, wenn du jetzt eine Immobilie irgendwo hast, brauchst du gegebenenfalls auch, wenn du die, ja, wenn du da Mieter drin hast und Mieteinnahmen hast, musst du das ja auch versteuern. Das heißt, dafür brauchst du eine Steuernummer. Das heißt,
Airbnb fragt dann, auch.
Genau. Und also, oder die Bank, die vielleicht lokal irgendwie für dich Zinseinnahmen, dein Bankkonto generiert irgendwie Zinseinnahmen, dann kann es sein, dass du da vor Ort eine lokale Steuernummer dafür sogar brauchst. Also es gibt so Kleinigkeiten manchmal. Und nur weil man eine Steuernummer irgendwo hat, heißt es ja noch lange nicht, dass ich halt eben voll in diesem System drin bin, sondern kannst dann halt eben nutzen in dem Moment, ja, wenn es halt irgendwo gefragt wird. Aber ja, diese Sachen, die kommen halt dann auf einen zu und es macht halt Sinn, einfach natürlich ein schönes, solides Setup einmal aufzubauen und dann hast du halt in der Regel Ruhe.
Hast du in Hongkong, ist witzig, dass du das erwähnst, weil das war so unser erstes komplettes Fettnäpfchen, wo wir reingetreten sind, dann hatten wir auch mal eine Hongkong okay. Limited gegründet, die wir da. Wir hatten keinen Plan von nix. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Damals gab es diesen Hype, ich glaube auch von Conny und Sebastian und ich weiß nicht, ob Tim und Sebastian Kühn, also so die ersten Nomads, ne? Und dann auf einmal hieß es so, wir melden uns aus Deutschland ab oder wir gehen alle nach Hongkong. Erstmal, wir melden uns gar nicht in Deutschland ab. So, und das Problem war dann so, dann hatte jeder diese Hongkong Limited, aber hatte erstens doch den Wohnsitz in Deutschland und zweitens hat die auch kein Treaty, kein Doppelbesteuerungsabkommen. Das heißt, wir haben uns dann doppelt in die Nesseln gesetzt, weil wir einfach so mit dem Hype mitgezogen sind und mitgemacht haben. Die haben wir zum Glück dann auch wieder relativ schnell dann einstampfen können. Aber es war natürlich dann erstmal wieder viel Hassel, viel Aufwand, wir mussten da hinfliegen für die Bankaccounts, die wir öffnen. Und ich glaube, HSBC hat dann nicht funktioniert, Hang Seng Bank hat dann bei uns funktioniert, das war aber alles auch so oldschool. Und
HSBC mühselig, ist mittlerweile ziemlich schwierig geworden, also fürs Privatkonto auch. Die sind da sehr, sehr restriktiv geworden, ja.
Ja, die sind sehr systemnah und konform, ne? Mhm. Sehr konventionell, glaube ich. Naja, aber einmal hat uns das den Arsch gerettet, weiß ich noch, bei der DNX Lissabon. Genau, da hatten wir dann, glaube ich, einen neuen Ticketseller. Ich weiß nicht, ob Eventim oder irgendwas ausprobiert. Auf jeden Fall hatten wir dafür dann auch ein neues PayPal-Account gemacht, genau, weil wir sauber versteuern wollten, weil das Event war ja in Portugal, deshalb haben wir uns sogar eine portugiesische Steuernummer geholt und so alles, um die Einnahmen dazu zu versteuern. Und deshalb mussten wir ein neues PayPal-Konto aufsetzen. Und dann habe ich mit PayPal hin und her geschrieben, habe gesagt, so, wir machen jetzt bald den Sale auf und dann kommen ein paar tausend Euro auf das Konto, so, nur um die quasi vorzuwarnen, dass da nichts passiert. Und sie sagten so, ja, kein Problem, so, könnt ihr machen. Und ja, was ist passiert? Sure enough, wir haben den Sale geöffnet, es kam irgendwie so fünfstellige Summe, glaube ich, direkt innerhalb von ein paar Stunden und die haben den PayPal-Account dicht gemacht und wir waren so mitten in der Promo-Phase, wir hatten alle Kampagnen quasi am Laufen und konnten die so schnell dann auch nicht mehr stoppen, aber die Leute konnten die Tickets nicht mehr holen, weil dieser Checkout-Prozess mit PayPal nicht mehr funktioniert hat. Und glücklicherweise hatten wir dann noch den PayPal Hong Kong-Account, den wir dann irgendwie dahinter gehangen haben und das dann später hin und her irgendwie verschoben haben, dass wir das dann doch noch sauber in Portugal versteuern konnten. Aber das war wieder so ein Beispiel, wie, ja, einfach so ein Unternehmerbeispiel, ne, wie es auch laufen kann oder wie es oft läuft.
Ja, das ist klar. Ja, ich meine, Hongkong ist natürlich generell interessant für größere Summen. Also die sind da in der Regel relativ entspannt, wenn man da ein gutes Konto hat und sowas, dass du dann halt eben höhere Transfervolumen darüber laufen lassen kannst, gute Wechselkurse auch bekommst. Dafür sind eigentlich die Banken in Hongkong auch ja dementsprechend bekannt, also dass sie nicht sofort überall rumnörgeln. Aber ich meine, es wird generell nicht einfacher mit den ganzen Setups, mit den Banken und so weiter und so fort, weil die wollen natürlich immer mehr irgendwie die Leute besteuern und ins System reinziehen. Und klar, dann hast du halt immer mehr Anforderungen am Ende und es wird halt abgewälzt an die Unternehmer, an die Banken und so weiter und so fort, an diese Finanzinstitutionen, die das dann halt einfach nur durchreichen an uns. Und dann haben wir halt eben den Stress, ne? Als Unternehmer. Ja,
und die Banken haben aber auch Aufwand und Stress oder die Crypto-Exchanges für die ganzen Compliance-Abteilungen, ne?
Ja, Krypto ist ja nochmal ein ganz anderes Thema.
Krypto können wir ja gleich noch
viele Banken, eingehen. Die da gut mitspielen.
Ja, mittlerweile wird es immer dünner, ne?
Immer dünner. Ja.
Du hast gesagt, bei Georgien, du hast dann einen permanenten Aufenthaltstitel. Ist das das gleiche wie ein Wohnsitz? Residency?
Ja, also du kannst sagen, also viele sagen halt immer dazu Wohnsitz im deutschsprachigen Raum. Es ist halt ein Aufenthaltsrecht. Es ist jetzt keine Staatsbürgerschaft, die du dann annimmst, sondern halt ein Aufenthaltsrecht, welches du hast, ne? Und ein Wohnsitz ist in der Regel ein Ort, wo du eine Wohnung hast und wo du lebst. Das ist eine Regel, ein Wohnsitz ist aber dann zum Beispiel in Georgien nicht daran gebunden, an diesen Aufenthaltstitel. Du musst zwar eine Adresse angeben, wo du halt lebst, aber das kann man hier auch anders organisieren in Georgien. Oder du schreibst halt, hast halt eben dementsprechend das Schreiben, wo du halt lebst in Georgien, für die ID-Card, ja. Und danach kannst du dich halt eigentlich in der Regel relativ frei dann auch bewegen in Georgien. Das ist nicht so ein strenges Meldesystem wie in Deutschland, wie man das in Deutschland kennt, wo du jedes Mal zum Einwohnermeldeamt gehen musst und du musst eindeutig hier und da deine Wohnung haben und sowas. Also es ist kein Wohnsitz jetzt in dem Sinne, dass ich hier eine Wohnung unterhalte oder lebe. Es ist ein Aufenthaltstitel, der einfach das Recht mit sich bringt. Also erstmal, das ist ein permanenter Aufenthaltstitel. Das heißt, der gilt dann lebenslang für mich. Außer ich mache halt irgendwas, was halt, wo dann der georgische Staat sagt, das können sie dann wieder aufheben, ich werde hier kriminell tätig oder irgendwas anderes, was ich ja nicht vorhab, dass sie den dann wieder entziehen können, ja. Aber grundlegend ist ja jetzt erstmal dann halt lebenslang gültig und das beschert mir dann halt eben auch das Recht, hier legal arbeiten zu können vor Ort zum Beispiel, einfach mich permanent aufhalten zu können, unabhängig von den Visabedingungen. Also das ist halt quasi ein Aufenthaltstitel, ja. So, das habe ich jetzt beantragt. Und es wird natürlich unterschieden zwischen temporären und permanenten Aufenthaltstitel. In der Regel, die meisten fangen halt an mit dem temporären. Das heißt, du startest zum Beispiel eine Company hier oder hast halt einen anderen Weg, um einen Aufenthaltstitel zu beantragen, diesen temporären. Der ist dann zum Beispiel für 1 oder 2 Jahre gültig und dann musst du wieder zur Behörde gehen, den wieder verlängern, ja, wenn du alle Bedingungen halt erfüllst. Und im Anschluss, dann nach 6 Jahren, kannst du dann das permanente Aufenthaltsrecht hier beantragen. Und dann, danach ist es dann halt eben lebenslang gültig. Aber da musst du erstmal diese 6 Jahre hier bleiben. Oder der andere Weg ist halt eben, wenn du halt georgische Family hast, also deine Frau oder Ehemann ist halt Georgier zum Beispiel, und ihr seid verheiratet, dann ja, kriegst du natürlich sofort das permanente Aufenthaltsrecht.
Wie war das mit den 6 Jahren? Du musstest jetzt 6 Jahre in dem Land bleiben, um das permanente...
Nee, also du musst quasi 6 Jahre einen Aufenthaltstitel, einen temporären Aufenthaltstitel halten, um dich danach dann qualifizieren zu können, um diesen Antrag stellen zu können fürs permanente Aufenthaltsrecht. Also das heißt, du kannst 6 Jahre lang hier einen normalen temporären Aufenthaltstitel besorgen und dann am Ende nach 6 Jahren dann den permanenten beantragen.
Ah, okay. Es hatte mich nämlich gerade an das Citizenship hier in Brasilien erinnert, weil wir theoretisch jetzt die Staatsbürgerschaft bekommen können. Über die Geburt von unserem Sohn und auch über das Investmentvisa. Wenn man lang genug in dem Land dann bleibt, ich glaube, man hat so ein paar Wochen pro Jahr, wo man dann wieder reisen kann, aber man muss sich quasi echt committen, für ein paar Jahre hier größtenteils in Brasilien zu bleiben und dann kriegst du die Staatsbürgerschaft.
Ja, also für Staatsbürgerschaft ist es in der Regel strenger. Das ist natürlich dann, also das ist ja, sagen wir mal, so das höchste Level, was du, oder die größte Verbindung, die du mit einem Land eingehen kannst, ist im Staatsbürger werden. Und das ist halt eben, ja, ist halt mal ein großer Unterschied zu einem reinen Aufenthaltstitel. Ein Aufenthaltstitel kann so gesehen ja jeder Staatsbürger bekommen, solange der Staat halt sagt, okay, wir geben den Aufenthaltstitel. Und Staatsbürger kannst du halt eben nur werden, wenn du halt eben dementsprechend die Bedingungen dann erfüllst. Und hat jedes Land halt eine andere Bedingung, um eingebürgert werden zu können. Und das ist in der Regel halt auch dann sehr, sehr strikt, wie du schon gesagt hast. Teilweise auch mit Sprachtest und sowas. Und dass du auch wirklich dann nachweisen musst, dass du vor Ort ein soziales Umfeld hast, dass du in einem Verein bist oder Freunde hast, Leute, die für dich aussagen, sagen, ja, der Sonic, ja, der ist ja super, super Mitglied der Gesellschaft und ich bürge für ihn so gesehen, ja. Also das gibt's halt, also das, da muss man halt schauen, da hat halt jedes Land dann andere Anforderungen in dem Moment, ja. Aber Staatsbürgerschaft ist in der Regel auch das Schwierigste. Und da musst du dann auch wirklich eine gewisse Zeit lang dann auf dem Land gewesen sein, ja.
Und bei dir, das Setup in Georgien, bringt das jetzt mit, dass du auch Pflichten eingehst, wie eine Steuerpflicht? Oder wo ist dein Steuerwohnsitz?
Nö, also ein Aufenthaltstitel an sich ist nicht direkt mit einem Steuerwohnsitz verbunden. Also wenn ich natürlich jetzt, sag ich mal, langfristig hier vor Ort leben würde, ich, sag ich mal, länger als 6 Monate im Jahr aufhalten würde, ich würde hier eine Wohnung unterhalten und so weiter und so fort, dann würde ich natürlich auch sehr wahrscheinlich diese Steuerpflicht dann triggern irgendwann, und weil ich die Bedingungen halt einfach erfülle. Habe ich jetzt nur einen reinen Aufenthaltstitel oder ein Aufenthaltsrecht in einem Land, bedeutet das noch lange nicht, dass ich sofort steuerpflichtig werde darüber. Also es gibt ein paar Ausnahmen. Genau, zum Beispiel in Brasilien so, wenn man da Permanent Residency ist oder die Green Card hat in den USA zum Beispiel, dann hat man dort auch, triggert man so gesehen die Steuerpflicht damit. Aber in den meisten Ländern der Welt ist es so, dass du, wenn du rein ein Aufenthaltsrecht hast, das Berecht ist, das heißt ja schon so Aufenthaltsrecht, du hast ja nur das Recht so gesehen, dich aufzuhalten in dem Land. Das heißt, wenn ich jetzt die anderen Punkte nicht triggere, zum Beispiel Lebensmittelpunkt, gewöhnlicher Aufenthalt und so weiter und so fort. Wenn diese Punkte, die definiert sind im Steuergesetz des jeweiligen Landes, wenn die nicht getriggert werden, dann wird in der Regel auch nicht die persönliche unbeschränkte Steuerpflicht ausgelöst in dem jeweiligen Land. Und dann kann man halt eben schauen, ja, aus dem Bereich der Flaggentheorie, welches Land ist denn für mich eigentlich letztendlich die beste Basis, um eine Steuerpflicht auszulösen, wenn man das halt eben braucht, oder macht es halt gar keinen Sinn und ich lasse das halt eben und trigger das nicht, ja. Oder bin halt komplett steuerfrei unterwegs. Das geht, also da muss man halt schauen, das ist dann sehr, sehr individuell. Für manche Leute ist es sehr, sehr vorteilhaft, in Zypern zum Beispiel steuerpflichtig zu werden, aber die leben auch nicht die meiste Zeit dort, sondern sind halt die 2 Monate im Jahr zum Beispiel dort, haben trotzdem auch eine permanente Wohnung, ja, und so weiter und so fort, um einfach die Bedingungen zu erfüllen. Sind dann halt 2 Monate im Jahr vielleicht auf Zypern und den Rest des Jahres tingeln sie um die Welt als Touristen und schauen, dass sie nirgendwo anders die Steuerpflicht triggern. Aber dadurch haben sie dann halt gewisse Vorteile, weil das Steuersystem in Zypern einfach für die halt dann in dem Moment sehr gut passt. Ja, kann zum Beispiel sein, dass das Leute sind, die ein großes Vermögen haben und viel Dividenden empfangen aus den USA zum Beispiel, wollen einfach hier die Quellensteuer reduzieren, zum Beispiel von 30% auf 15%, ja, in den USA. Das können aber auch internationale Unternehmer sein, die aber trotzdem vielleicht eine EU-Company brauchen, weil sie vielleicht noch Rechnungen nach Deutschland schreiben müssen an große Firmen, die anders nicht akzeptiert werden und so weiter und so fort. Also da gibt es dann ganz, ganz viele Sachen, Ausgangslagen, ne, auf die man achten muss. Und da kann man dann halt einfach leider keine klare Aussage so treffen, zu sagen, hey, das ist das Nonplusultra für jeden, weil das funktioniert nicht. Aber generell ein Aufenthaltsrecht löst nicht in der Regel sofort eine Steuerpflicht aus.
Wie hast du das für dich persönlich geregelt? Wo ist dein Steuerwohnsitz?
Ja, ich habe eigentlich gar keinen Steuervorsitz, um ehrlich zu sein. Also ich bin halt komplett permanent unterwegs und schaue halt eben, dass ich halt da nichts triggere. Aber das bedeutet nicht, dass man nicht die Papiere bekommt. Ja? Also man kann zum Beispiel auch in Georgien, kann man ein Einzelunternehmen gründen, ja, zum Beispiel Small Business, was auf deinen eigenen Namen läuft. Da zahlst du 1% Steuern. Da kannst du dann halt einfach einen gewissen Umsatz drüber laufen lassen, den du drüber laufen lassen möchtest. Und zahlst halt eben dementsprechend diese 1% Steuer, die ja relativ verkraftbar ist. Und dementsprechend stellt dir dann der Revenue Service, so heißt es hier, ja, Finanzamt hier vor Ort, Revenue Service, stellt dir dann auf deinen Namen quasi eine Art Steuerbescheid aus, wo da halt drin steht, also wo der Name draufsteht, deine Steuernummer und dass du halt eben dementsprechend Steuern bezahlst, ja, oder welche Höhe dann. Und das kann halt eben sehr hilfreich sein, wenn halt eine Bank oder irgendjemand also von dir Nachweis haben möchte in dem Moment, wo zahlst du denn Steuern oder zahlst du irgendwelche Steuern, ja? Und das kann man dann halt über solche kleinen Mini-Setups, ja, einfach und easy regeln, ja. Gibt es auch die Möglichkeit, zum Beispiel Nullsteuererklärungen in Paraguay einzureichen und so fort, weiter und so fort. Das gibt eigentlich ganz, ganz viele Hacks und Lösungen in diesem Bereich. Man muss sich halt eben damit beschäftigen, man muss wissen, was kann man machen und was kann man eben nicht machen und wo kann man es machen auch am Ende. Und brauche ich es halt eben auch für mein Setup? Weil manche, also wenn ich jetzt, sag ich mal, rein aus Deutschland komme, wir haben das große Glück im Vergleich zu anderen Staaten, dass wir sehr, sehr einfach noch aus dem System rauskommen. Klar, wir müssen uns abmelden, wir müssen darauf achten, dass wir einen Lebensmittelpunkt nicht mehr triggern, dass unsere Familie, wenn wir welche haben, mit uns mitzieht, also Kinder, Frau oder Ehemann, ja, dass wir keine permanente Wohnung mehr haben, das ist auch sehr, sehr wichtig in Deutschland. Und so ein paar Punkte halt einfach, die sehr wichtig sind in dem Bereich. Wenn ich das alles aufgebe in Deutschland, dann will Deutschland in der Regel keinen Nachweis von mir haben, wo bin ich denn jetzt steuerpflichtig, ja. Das ist zum Beispiel in Frankreich, Spanien und anderen Ländern ist es komplett anders. Das heißt, wenn ich aus der Steuerpflicht entlassen werden möchte, auch schon teilweise in der Schweiz, und sagen wir, weil ich jetzt einmal in Spanien lebe und ich möchte aus Spanien, aus dem spanischen Steuersystem rauskommen und einfach jetzt einmal Perpetual Traveler werden oder digitaler
Auch
Nomade.
du als Deutscher oder nur spanische Citizens? Oder auch wenn
Ja,
du
also als
einmal in dem
Deutscher ist es vielleicht
System
ein bisschen
warst.
einfacher, ist es vielleicht ein bisschen einfacher, wenn du halt sagst, ich gehe wieder zurück nach Deutschland und dann, aber für die spanischen Citizens ist es halt sehr, sehr strikt umgesetzt. So gesehen natürlich auch für Ausländer. Als Ausländer wirst du wahrscheinlich einfacher da rauskommen, ja. Sind sie vielleicht nicht so stark hinterher. Und das kann man auch einfach lösen, weil du halt einfach dich in irgendeinem anderen EU-Land anmelden kannst, kurz, und ja, dementsprechend da was triggerst in dem Moment und dann entlassen die einen schon teilweise. Also, also man kann es halt eben lösen. Es gibt halt die Lösung dafür generell. Ne? Aber für die Spanier ist es halt eben schon sehr, sehr kompliziert in dem Moment. Und das heißt, die können sich nicht einfach so von heute auf morgen abmelden und sagen, ja, mach mir die Sintflut, ich habe jetzt keine Verbindung mehr zu Spanien und ich bin weg. Die wollen dann wirklich sehen, ja, wo zahlst du halt Steuern in Zukunft und wo bist du angemeldet und so weiter und so fort. Und dann musst du halt diese Dokumente einreichen und dann, wenn sie es akzeptieren, entlassen sie dich dann halt aus der Steuerpflicht. Und da haben wir Deutschen zum Beispiel ja das große Glück, würde ich mal so sagen, dass es dort noch relativ einfach geht, ohne diesen Nachweis zum Beispiel. Ja. Das heißt, dementsprechend können halt viele digitale Nomaden, die darüber auch Bescheid wissen oder auch ortsunabhängige Unternehmer, Investoren, die können sich halt eben dementsprechend abmelden, die können die ganzen Bedingungen abschneiden zu Deutschland, ja, die halt eben eine Steuerpflicht auslösen und sind dann halt schön raus. Ja. Und dann ist es halt eben auch nicht mehr notwendig, einen neuen Steuerwohnsitz wirklich zu haben. Das wird dann halt ist in dem Moment dann nicht wirklich gefordert. Aber es kann Vorteile bringen und es kommt halt eben aufs Setup an. Es kommt halt eben darauf an, was hast du, ja. Und das ist halt dann eben so breit gefächert, da kann man halt eben keine eindeutige Antwort geben, ja. Also Leute, die einfach komplette Starter sind und gar kein Vermögen haben und so, für die macht es halt vielleicht gar keinen Sinn, irgendwie eine Steuerpflicht in Zypern oder so auszulösen. Bin ich jetzt aber Privatier und ich habe halt, wie gesagt, ein großes Aktiendepot und Vermögen, macht es halt vielleicht voll Sinn für mich, auch in Zypern meinen Steuerwohnsitz in dem Moment zum Beispiel zu haben, weil ich halt einfach von den Doppelbesteuerungsabkommen profitiere, die meine Quellensteuer runterbringen, ja, und so weiter und so fort. Oder auch meine Aktienerlöse steuerfrei machen am Ende, wenn ich die wieder veräußere, ganz legal. Und kann das dann sogar in Deutschland, wenn ich wieder zurückkehren möchte, wieder alles nachweisen. Also es kommt halt eben aufs Setup an, aufs persönliche Setup.
Und man greift in Deutschland die Wegzugsbesteuerung, die ja immer so eine Drohkulisse ist für alle, ja, die anfangen zu recherchieren. Und das ist ja, also ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, das ist erstmal überwältigend, was man da so an Informationen bekommt. Und wenn man da nicht klare Guidance hat von Experten wie zum Beispiel dir, dann kann man sich da auch ganz schnell verlieren. Und es ist ja auch bewusst, glaube ich, so aufgebaut, dass das einem erstmal Angst macht, sich damit zu beschäftigen oder überhaupt den Gedanken, sich zu erlauben, irgendwann mal aus dem Steuersystem in Deutschland auszubrechen, weil es ja ziemlich kompliziert und komplex gerade auch in Deutschland aufgesetzt ist.
Ja, also das Problem ist halt in Deutschland, dass die halt bestehende Unternehmer oder Leute, die so ein gewisses Vermögen aufgebaut haben, teilweise in diese Wegzugsbesteuerung fallen. Und das ist halt eben wenn ich in- oder ausländische Kapitalgesellschaft, wenn ich Anteile daran besitze von mehr als 1%, dann trigger ich das bereits. Und wenn ich die letzten 10 Jahre unbeschränkt steuerpflichtig war in Deutschland. Das Problem ist jetzt als deutscher Staatsbürger, wenn ich jetzt geboren werde, dann kriege ich ja meine Steuernummer so gesehen von Geburt an. Ja, so ist es ja mittlerweile in der BRD. Und dann triggert man das in der Regel, ja, wenn du halt dann Deutschland verlässt. Also die meisten sind halt länger als 10 Jahre steuerpflichtig, die meisten Unternehmer gewesen in Deutschland, haben dann halt mehr als 1% einer inländischen oder ausländischen Kapitalgesellschaft. Das kann eine GmbH sein, das kann eine AG sein, das kann eine UG sein, ja. Also Kapitalgesellschaft ist eben halt hier wichtig, nicht Personengesellschaft.
Einzelunternehmer nicht.
Nee, Einzelunternehmer ist ja keine Kapitalgesellschaft. Und dementsprechend fällt man dann in diese Wegzugsbesteuerung und dann wird diese Gesellschaft von einem letztendlich geschätzt. Da wird dann geschaut vom Finanzamt, was ist die denn ungefähr wert, ja, multipliziert dann diesen Faktor, wo sie sagen, weiß ich, die Gesellschaft ist jetzt einmal 100.000 wert oder sowas und multipliziert das dann also, mit ihrem Faktor.
Also die machen
dann kommt dann Millionenbeträge bei raus.
Ja. Die machen einen theoretischen Case von einem Exit, wenn du das jetzt verkaufen wollen würdest. Und sind dann völlig frei, was für Werte, was für Multiples, wie sie das berechnen. Also
das heißt, die sagen einfach, deine Firma ist zum Beispiel 1 Million wert, einfach angenommen. Und auch zahlst du jetzt deine Steuer dann. Also es wird jetzt fiktiv veräußert, du hast diesen Verkaufserlös, ja, und den musst du jetzt
besteuern. Die einmal noch haben. Die wollen noch einmal quasi diesen Verkaufserlös haben, weil du über die Grenze weg aus Deutschland rausgehst.
Genau. Und das können sich, weil es eben fiktiv veräußert wird, es wird ja nicht real veräußert, deine Anteile. Das heißt, die sagen dir einfach nur, du hast einen fiktiven Veräußerungserlös von 1 Million. Also, und darauf zahlst du jetzt bitte die Steuer. Und das ist halt, das ist für viele, das bricht den Leuten in dem Moment das Genick und das können die gar nicht stemmen, weil es dann 300, 400.000 Euro das sind auf einmal, die sie da an Steuerschulden haben. Und das ist halt eben dann ein Riesenproblem. Man kann das halt alles umgehen mit richtigen Setups. Man kann zum Beispiel eine Kapitalgesellschaft in eine Genossenschaft überführen vorher. Und eine Genossenschaft, die besitzt man als, also die kontrolliert man eher als Genosse, könnte man sagen, als Mitglied der Genossenschaft, ja. Weil, also, das Genossenschaftswesen ist sehr, sehr speziell in Deutschland. Es ist halt so, dass du ja auch zum Beispiel bei einer Genossenschaftsbank Mitglied werden kannst. Und wenn die Bank jetzt, sag ich mal, Multimillionen-Assets hat und du auswanderst und hast Anteile von dieser Genossenschaft, dann heißt es ja noch lange nicht, dass dann quasi du diese Multimillionen-Assets an Wegzugsbesteuerung für diese Genossenschaftsbank dann begleichen musst, ja. Und so ungefähr funktioniert das. Also es ist so ein bisschen ein Konzept, wo du quasi dich persönlich von deinen Assets trennst, ja, wo sie dir nicht mehr direkt zu 100% zugeordnet werden können. Und das ist zum Beispiel eine einfache Möglichkeit, dieser Wegzugsbesteuerung dann zu entgehen, ja. Aber das sind sehr, sehr komplizierte Fälle in der Regel, da muss man halt schauen. Und die Leute, die das trifft, da haben wir dann eben unsere Experten in Deutschland und Steuerfachanwälte oder Genossenschaftsexperten und so weiter und so fort, die das dann halt eben schauen können, macht das Sinn und was macht Sinn und wie kann man es am besten lösen für die Person, dass es halt dann eben möglichst ja eine sehr, sehr geringe Wegzugsbesteuerung anfällt am Ende oder gar keine, wenn es optimal läuft, ne? Genau. Also jetzt ein reiner Starter, der sowas halt nicht hat, der braucht dann keine Angst vorzuhaben. Und ein Einzelunternehmen kann halt so gesehen Entstrickungsbesteuerung auslösen. Das heißt, wenn ich bereits Assets habe in einer Gesellschaft, zum Beispiel im Einzelunternehmen, dann sind ja, sag ich mal, ich habe eine Kundenliste in dem Unternehmen oder ich habe einen Bürostuhl, ich habe einen Laptop und so weiter und so fort. Das sind irgendwie Assets, die bereits in der Firma sind, ja, die quasi der Firma zuzuordnen sind. Und wenn ich die jetzt überführe ins Ausland, dann können die halt, haben die einen gewissen Marktwert. Und ich muss es halt dann so gesehen ordentlich verkaufen, veräußern und in die neue Firma überführen. Das ist diese Entstrickungsbesteuerung. Jetzt ist es aber so, wenn ich, sage ich mal, ein Coach bin oder jemand, der einen Wert stiftet, das nicht in einem Wert beziffert werden kann. Also über meinen Laptop kannst du sehr, sehr einfach als Gegenwert oder wenn du, sage ich mal, irgendwelche Sachen, physische Produkte verkaufst, ja, die haben einen Gegenwert und die kannst du sehr, sehr einfach beziffern. Dann kannst du sagen, ah, hier unser Lager, das hat einen Gegenwert von 10.000 Euro, das überführe ich jetzt, das ist alles einfach. Habe ich jetzt aber, ich bin ein Coach und helfe Leuten mit irgendwas, ja, und habe eine gewisse Ausbildung, wo ich was Immaterielles habe. Das kannst du in der Regel nicht beziffern. Ich kann da jetzt nicht sagen, der Sonic, der ist ein Superbrain in internationalen Immobilien aufbauen oder so und der hilft Leuten dabei, das besteuere ich jetzt mal oder sagt, das ist 1 Million Euro wert. Ja, also wie? Das ist nicht greifbar. Da sind dann halt eben Leute, die Einzelunternehmer sind, in der Regel einfacher, kommen halt viel einfacher raus. Als Leute, die jetzt Kapitalgesellschaften haben, bestehende Kapitalgesellschaften, die große Umsätze auch fahren, die etablierte Unternehmen sind. Genau. Und das Schöne ist noch in Deutschland, das muss ich noch dazu sagen, dass aktuell so das Aktienvermögen eben nicht dazu da so in diese Wegzugsbesteuerung reinfällt, solange man halt nicht mehr als 1% Anteilen hält. Und ich meine, wer hält 1% Anteile an Apple oder einer anderen internationalen Gesellschaft? Das ist in der Regel passiert das nicht, also muss ich sehr, sehr reich sein. Und dementsprechend ist halt Aktienvermögen in der Regel noch nicht, wird davon nicht betroffen, aber in Österreich. Ja. Das wollte ich noch sagen.
Interesting. Kann man sagen, dass die Schweiz immer noch ziemlich safe ist und gerade auch das Bankensystem dort oder dass sie mittlerweile auch komplett die Bücher offenlegen, dank Fakta und es keinen Unterschied macht, ob man jetzt bei einer Schweizer Bank am Start ist oder nicht?
Ich denke, es macht keinen Sinn. Es gibt halt einfach bessere Jurisdiktionen oder sicherere Jurisdiktionen, die einfach bessere Kennzahlen haben. Da würde ich auf jeden Fall die Schweiz noch dazu zählen oder Liechtenstein, auch Singapur, Hongkong. Die haben halt einfach eine geringe Staatsschuldenquote. Die sind halt einfach solider aufgestellt, solventer aufgestellt, könnte ich mal sagen. Dann teilweise auch die Banken sind solventer aufgestellt. Es gibt manche Bankenstandorte, da sind halt einfach, die haben vielleicht mehr Cashreserven. Oder sind halt, haben wir eine höhere Eigenkapitalquote und so weiter und so fort. Das kann man ja sicher alles relativ einfach ausrechnen, indem man sich halt die Bilanzen anschaut der jeweiligen Bank.
Aber eine Schweizer Bank ist doch vor ein paar Monaten komplett abgerauscht.
Genau.
Muss also gerettet werden.
Das ist, ich denke eben, das ist das Problem, wenn du jetzt denkst, dass du quasi sicher bist im alten System, in diesem Fiat-Geldsystem. Ich glaube, da ist man ist nicht mehr 100% sicher, egal auch wenn die Schweiz einen guten Ruf hat, Singapur und so weiter und so fort, weil das Problem an sich liegt ja schon in dem System an sich selbst, dass sie das Geld aus dem Nichts produzieren können oder herstellen können, drucken können, wie man es auch mal nennen will, ja. Und mittlerweile auch so viel Leverage aufgebaut wurde in so vielen Jurisdiktionen, also man kann auch gar nicht mehr richtig durchblicken. Und
und teilweise auch super illiquide angelegt von den Banken selber in 10-Jahres-Bonds oder so, wo die dann gar nicht hin irgendwie rankommen, die sie dann für eine relativ schlechte Verzinsung damals angelegt haben und auf einmal steigen die Zinsen auf 5%. Das ist jetzt so gerade so ein bisschen das Systemproblem bei den Banken, ne?
Genau. Und ich denke eben, dass da, wenn ich sag mal nur deswegen, sag mal, in die Schweiz gehe und mir dann ein Konto aufmache, Es ist halt am Ende, kann es da genauso krachen wie in Deutschland oder in anderen Jurisdiktionen. Ich denke, es ist halt eben wichtig, dass du ein breit gefächertes Portfolio hast, dass du nicht nur ein Konto hast und nicht nur in einer Jurisdiktion, sondern mehreren und ja eben versuchst, möglichst bei relativ solventen Bankenhäusern vielleicht deine Konten zu öffnen, was halt eben schwierig ist, wie du schon richtig sagst, mit diesen ganzen Verstrickungen. Und weil das System ja zum Beispiel auch diese langfristigen Bonds an sich ja als super sicher darstellt, und das wird uns ja auch immer so verkauft, ja, dass halt eben Staatsanleihen ja das sicherste Anlageinstrument sind überhaupt, ja, weil wenn der Staat pleite geht, dann funktioniert ja nichts mehr, so wird es ja quasi immer erzählt, ja. Und dementsprechend wird das ja als die sicherste Anlageklasse so gesehen verkauft. Aber ist halt sehr illiquide, wie du schon richtig gesagt hast, und auch gerade jetzt in dem aktuellen Umfeld verlieren die halt auch extrem an Wert, ja. Und das ist halt, das haben halt viele dann auch vielleicht nicht vorher realisiert, ja. Und dementsprechend bin ich dann zum Beispiel ein großer Fan von physischen Edelmetallen, zum Beispiel von Kryptowährungen. Und wenn es jetzt nochmal, was du angesprochen hast mit diesem Faktor und Common Reporting Standard, also der automatische Informationsaustausch, ich denke, da muss man sich keine Illusion hingeben und denken, dass man in der Schweiz oder in irgendeinem anderen Land sicher ist. Langfristig werden alle Länder der Welt an diesem automatischen Informationsaustausch teilnehmen, da bin ich mir ziemlich sicher. Die Schweiz nimmt ja auch schon daran teil. Also das heißt, man kann vielleicht noch Bankenstandorte finden, wo du mehr Diskretion hast, weil sie noch nicht aktuell am CRS zum Beispiel teilnehmen. Und dieses FATCA-Abkommen betrifft ja auch nur US-Citizens aktuell. Aber
also wird ja trotzdem fleißig gesammelt, ne? Für FATCA.
Genau, es wird alles gefleißig gesammelt und es gibt keine anonymen Nummernkonten mehr, so wie man es aus einem James-Bond-Film oder so kennt. Ja. Also das muss man sollte man nicht glauben. Ja. Und dafür sind auch Bankkonten nicht da, dass man irgendwie Gelder versteckt, Steuern hinterzieht oder sowas. Dafür kannst du das nicht verwenden.
Wird ja auch immer wieder klar, wenn dann die Leaks kommen, wie so Panama Papers oder so, dass am Ende des Tages doch alles doch relativ durchsichtig und transparent ist für die Behörden, wenn die dich einmal auf den Kicker haben und dich haben wollen.
Genau, es gibt ja auch halt Abkommen zwischen den Ländern, also zum Beispiel ein Doppelbesteuerungsabkommen, wird in der Regel auch ein Auskunftsverfahren geregelt. Also das heißt, wenn, sag ich mal, die BRD jetzt, sag ich mal, vermutet, dass ich irgendwo Gelder verstecken möchte in einem Land und die haben quasi dieses Abkommen unterschrieben, dann können die auch direkt bei einer Bank anfragen oder bei den Behörden sagen, hey, geben Sie bitte uns Auskunft, hat die Person ein Konto bei ihren Finanzinstitutionen und wenn ja, wie viel Geld liegt dort und so weiter und so fort. Also das kommt dann auch noch dazu, ja. Also dieser Common Reporting Standard hat das alles automatisiert und hat quasi die teilnehmenden Länder das so geregelt, dass sie automatisch einmal am Ende des Jahres austauschen müssen, die Konten salden und so weiter und so fort. Und wenn jetzt Länder daran noch nicht teilnehmen, dann ist es halt so, dass sie halt häufig über Auskunftsverfahren, also manuelle Auskunftsverfahren, können die Behörden dann halt auch anfragen. Also diese Idee, sag ich mal, ein Konto im Ausland zu verwenden, um irgendwie Gelder zu verstecken oder so, oder da irgendwas zu machen, was vielleicht illegal ist, also würde ich gar keinem empfehlen. Und das Schöne ist ja, wenn man es verstanden hat, dann braucht man es auch gar nicht, weil du kannst ja dein Konto irgendwo haben und dir kann es auch ganz egal sein, dass die jetzt melden, weil wenn du, sag ich mal, das Setup richtig aufgestellt hast, dann können die ja, sag ich mal, in der Jurisdiktion melden, wo du steuerpflichtig vielleicht sogar bist, aber safe. Es löst für dich ja gar kein Problem aus, gar keine Steuerpflicht und es ist safe in dem Moment für dich. Ja. So. Komplett. Ich denke, viele Leute, die machen sich ja Gedanken darüber und das ist halt eben auch ein Riesenproblem, was ich generell sehe, dass sie keine Diskretion generell mehr haben. Also alles wird so gläsern und alles wird ja von uns offengelegt und das ist, glaube ich, das, was viele Menschen stört und was mich auch persönlich stört. Ja. Also ich finde es nicht cool, dass jeder weiß, wo ich was gekauft habe und dass mir vielleicht dann so ein Social Credit System irgendwann dadurch aufgesetzt werden kann und sagen kann, ja, du hast jetzt aber das gekauft oder die Dienstleistung in Anspruch genommen, deswegen kriegst du Minuspunkte oder sowas.
Zu viel Auto gefahren, zu viel Gas, Benzin in dein Auto gefüllt.
Genau. Das ist halt eben Horror.
Die Umwelt geschädigt, dieser ESG-Wahnsinn, ne?
Ja, genau. Und das ist halt, also da läuft es halt wahrscheinlich dann irgendwann mal drauf hinaus, dass sie halt eben mehr und mehr Daten sammeln wollen.
Weißt du, was auch schon krank ist? Ich glaube, das nur in den USA, oder ich habe das letztens auch auf meinem iPhone gesehen. Ich muss noch mal gucken. Irgendwo bei den Apple iPhones haben sie jetzt auch so reingesnitcht über irgendein Update, dass du quasi nicht mehr den vollen Strom ziehst, sondern per Default quasi, Anführungsstrichen, der Umwelt helfen willst und ESG-konform bist und deine Akkus dann nicht mehr so stark auflädst wie vorher.
Echt?
Oder ja, warte mal, irgendwas, ich muss das noch mal googeln, das war irgendwie total, total sick.
Ja, also davon habe ich noch nichts gehört, das ist echt verrückt.
Aber dass sie quasi so Eingriffe in dein Leben nehmen, die du gar nicht confirmed hast vorher und die dann per Default so aufgesetzt sind, dass du dich ESG-konform verhältst, querschnittlich verhalten musst. Ja, use also clean energy charging on your iPhone.
Ja.
Guck mal, das ist richtig krank. Hast du noch nichts von gehört, dieses clean energy charging? Nee, hab ich noch nichts
von gehört. Also mich erinnert das zum Beispiel an so eine Sache, was war das, Organspende irgendwie, wenn man sein Organspende bei Apple oder so, wenn man das nicht quasi... Ja, also wenn man das nicht, also das verneint,
dass es, ja.
Genau, dass es dann automatisch auf Ja gesetzt wird oder so. Und dann denke ich mir auch so, also das ist ja also wirklich ein extrem wichtiger Punkt, ja, wo man wirklich ja, also nicht, wo die Person selber entscheiden muss in dem Moment, will sie das machen oder nicht. Und dann einfach zu sagen, ja, jeder, der das nicht irgendwie aktiv so dazu eine Meinung äußert, der wird einfach auf Ja gesetzt. Das ist halt verrückt, ne?
Warte mal hier, ich bin gerade, das ist total dystopisch. Am Anfang dachte ich, das wäre ein Prank oder so eine Gag-Plattform. Aber das steht hier auf der echten Apple-Seite, dass man quasi the feature doesn't engage if your charging habits are very ja, also das heißt irgendwie dieses Clean Energy Charging, das ist dann erstmal nur quasi, dass du nur von Sourcen chargen darfst, die als Clean Energy von Apple oder von wem auch immer, von irgendeinem zentralistischen Organ eingestuft worden. Und du musst das dann auch wieder proaktiv ausschalten. Aber ich glaube, das jetzt gerade sehe ich es nicht mehr in meinen Einstellungen. Ich hatte es mal gesehen. Ich glaube, das wurde erstmal nur in den USA ausgerollt. Das ist echt krank, ey. Ja, iPhone Clean Energy Charging Feature iOS 16.1. How do I turn off eco-friendly charging on my iPhone? Kann ja jeder mal googeln. Ja,
das werde ich mir mal anschauen. Habe ich auch nicht gehört. Also man wird ja quasi jeden Tag irgendwie weiter entmündigt und es wird einem vorgeschrieben, ja, wie man sich zu verhalten hat. Und das ist halt generell großes Problem unserer Gesellschaft mittlerweile.
Ja.
Also,
das ist einfach,
dass man den Menschen keinen Raum mehr einreicht, sagen wir, selber zu entscheiden zu können, was gut für sie ist und was nicht, ja.
Ja, und dieses, weiß nicht, wie man das jetzt am besten formuliert, aber das ja, eigentlich diese ganze Woke-Bewegung, dass wenn du dich dem nicht anschließt, dieser Überpolitical Correctness, dem Fake, ich bin so aufgeklärt und so weltoffen, wenn du dich dem nicht anschließt, dass du dann ganz schnell gecancelt werden kannst und wenn du nicht alles durchgenderst, ja, ich glaube, jeder weiß, worüber ich hier spreche, aber das ist einfach so pervers, dass man dadurch, ja gerade auch in Corona hat man es gesehen, schon voll viele Leute mundtot macht aktuell oder gemacht hat. So, und das sind wirklich so dieses wäre den Anfängen. Das sind die Anfänge zu irgendwas richtig, richtig schlimm. Mit einem richtig schlimmen Outcome in meinen Augen. Und deshalb ist es so wichtig, glaube ich, dass es auch genug Leute gibt, die also alles fair enough. Ich weiß noch, als ich jung war und aufgewachsen bin, und es gab ja schon immer Gay, Lesbian-Bewegung, Trans. Habe auch viele Freunde, mit denen war ich dann feiern und viel Techno mit einer ganzen Gay-Clique und so. Und das war irgendwie so fair enough, so leben und leben lassen so. Aber geh mir nicht damit auf den Sack oder versuch andere zu missionieren oder weil dein Selbstwert so gering ist, dass du dich dann so in your face präsentieren muss, dass man gar keine Chance mehr hat, sich dem zu entziehen. Und am Ende sollte es doch so sein, dass es einfach ein Stück weit Normalität ist, aber nicht wie das gleiche bei den Frauenquoten, nicht irgendwie erzwungen, nicht nur in die Mitte der Gesellschaft, sondern noch darüber hinaus irgendwie auf den Podest gehoben werden muss. Und das Ganze finde ich gerade so richtig verstörend.
Ja. Ich denke generell, alles, was irgendwie staatlich erzwungen ist oder vorgegeben ist, das ist einfach nicht gut, ja, weil ein freier Markt kann so eben nicht funktionieren, letztendlich, ja. Und eine Gesellschaft, ich meine, du sagst ja richtig, es hat ja jahrelang auch alles ohne Probleme funktioniert, ja. Die Leute wurden akzeptiert, vielleicht nicht überall auf der Welt, okay, da gibt es halt kulturelle Unterschiede, aber ich meine jetzt bei uns in Zentraleuropa hatten wir eigentlich weniger Probleme mit. Und ich habe auch viele, ich habe lange Zeit lang auch auf den Philippinen gelebt, da weiß ja selbst, da gibt es ja auch sehr, sehr viele Leute, die von der anderen Seite sind. Und hatte viele Freunde in dem Bereich, aber auch gar kein Problem, ja, mit dem Ganzen. Und hat immer viel Spaß, ja. Aber wie du schon sagst, wenn halt irgendwas aufgezwungen ist und es ist dann halt irgendwie auch fake und ich weiß nicht, also wofür das gut sein soll. Also es macht einfach gar keinen Sinn letztendlich, ja.
Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich weiß auch nicht, woher diese Bewegung kommt, dass es vielleicht dieses Concurrent Divide ist, dass es gezielt bewusst eingesetzt wird, um die Menschen gegeneinander aufzubringen oder wieder Friction zu schaffen.
Aber ja, das ist natürlich immer,
schon
immer
sagtest,
ein Ziel
von denen. Macht es nicht wirklich.
Ja. Also warte mal, wenn man noch normal nachdenken kann, macht es auf jeden Fall keinen Sinn. Und man findet es dann auch irgendwie übertrieben, denke ich. Ja, weil ich meine, viele Sachen, die dann halt, da brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden, die sind halt einfach schon völlig absurd teilweise, die dann halt dort von einem, sag ich mal, wieder gefordert werden oder die man dann umsetzen muss, ja. Aber es läuft natürlich vieles darauf hinaus, wie du sagst, halt Teil und Herrsche. Und das haben wir auch mit Corona gesehen und das haben wir jetzt auch wieder gesehen mit dem Ukraine- und in Russland-Konflikt. Und die nächste Story kommt garantiert, ja. Wenn das wieder zu langweilig wird oder da irgendwas, eine Lösung gefunden wird, dann kommt das nächste, was sie dir dann wieder erzählen wollen. Und das ist dann die nächste Story, wo sich alle drüber, ja, aufregen sollen und dann gibt es halt
wieder zwei Profilbilder ändern müssen und welche Ukraine Flaggen in die oder Spritzen, Masken in die Profilbilder rein. Kommt bestimmt das nächste Item.
Genau, dann kommt irgendwas anderes. Also da können wir uns auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Das wird auf jeden Fall kommen. Das kann ich jetzt schon vorhersagen. Ich weiß nicht, was es sein wird, aber ich weiß, dass es eine nächste Story geben wird.
Es kommt. Hast du denn das Gefühl, ich habe letztens so auf YouTube Video gesehen von Love Parade 2000, wo ich dann auch in Berlin war und eigentlich fast alle, also es war irgendwie nochmal ein Re-Upload und mit frischen neuen Kommentaren, und haben so viele drunter gepostet, so damals war die Welt noch eine ganz andere. Damals war die Welt irgendwie, es war irgendwie, wie sagt man, so unbeschwerter und leichter. Hat das auch mit mir resoniert und dann dachte ich, aber vielleicht liegt es auch daran, dass die meisten, die da kommentieren, damals ja auch jünger waren und vielleicht noch nicht so viel, ja, noch nicht so viele Setups in ihrem Leben aufgebaut haben in den verschiedensten Bereichen. Wie siehst du das? Würdest du sagen, generell ist die Welt komplizierter geworden und ein bisschen anstrengender? Oder ist es einfach nur ein Empfinden, weil wir älter geworden sind und vielleicht mehr in unser Leben geholt haben?
Also ich kann das bestätigen. Ich habe da auch häufiger schon drüber nachgedacht, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, auch wie Deutschland damals aussah und wenn ich jetzt heute Deutschland besuche, wie sich die Gesellschaft verändert hat, wie das gesellschaftliche Bild aussieht, wie die Leute sich unterhalten und so weiter und so fort, dann habe ich das ganz anders in Erinnerung. Aber liegt es daran, dass ich halt einfach jung war und anders die Sachen betrachtet habe in dem Moment? Keine Ahnung, aber dann denke ich mir, wenn ich mir alte Bilder oder wie du sagst, so Videos anschaue, so dann wird es auch trotzdem wieder bestätigt irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Und das, wie es aktuell abläuft, denke ich, das mündet irgendwie schon mittlerweile in so einem Extrem. Also es sind halt echt Sachen, die da von einem dann teilweise gefordert werden, die umgesetzt werden. Und man denkt, es hat einfach, also selbst wenn du darüber nachdenkst, mit einem relativ gesunden Menschenverstand, macht es halt einfach keinen Sinn und macht es halt extrem anstrengend. Und dann das Problem, dass du das dann halt dich auch jedes Mal wieder für alles rechtfertigen musst, das finde ich so schrecklich mittlerweile. Also egal, was man macht, man soll sich für alles irgendwie rechtfertigen müssen. Und wenn man das nicht kann, ja, dann ist man halt direkt wieder der Nazi oder irgendeine andere Sache, wird man in irgendeine andere Ecke gedrängt, ja. Und das finde ich also schrecklich, dass man einfach nicht mehr leben und leben lassen, solange man halt anderen Menschen kein Leid zutut. Warum muss man sich für alles rechtfertigen? Ja? Und das habe ich so mittlerweile das Gefühl, dass die Gesellschaft wirklich für viele Leute einfach absichtlich in Diskussionen reingehen und man soll sich für alles rechtfertigen, was halt eben das Leben nicht angenehm macht, ja, letztendlich.
Jo, und ehrlich gesagt, so ein Grund, warum wir auch lange überlegt haben, ob wir überhaupt ein Kind in diese Welt setzen wollen, ist die Veränderung immer mehr hin zum Dystopien. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch immer wieder viele Zeichen und Anzeichen und Funken von Hoffnung, dass da Menschen sind, mit denen man auf einem Level schwingt und resoniert, wie jetzt wir beide in unserem Gespräch, aber auch zur Corona-Zeit viele Menschen, die sich einfach nicht getraut haben und eher zurückgehalten haben. Und deshalb erschien das immer alles als sehr laut und präsent, so das Dystopische, sage ich mal, und diese Woke-Bubble. Aber am Ende des Tages gibt es, glaube ich, auch ganz viele positive Zeichen für eine bessere Welt. Wo ziehst du deine Hoffnung her?
Ja, das ist eine gute Frage. Und ich glaube, die wird mir auch häufiger gestellt, um ehrlich zu sein. Ich unterhalte mich da auch mit Freunden drüber. Und nee, jetzt echt ist, also echt, also wenn ich da drüber nachdenke,
scheint das ja echt im Feld zu sein, ne? So dieses, ja, dass so selbst die krassesten Leute, die eigentlich immer so vorneweg die Fackel hochgehalten haben, denken so, ach, wie soll das hier alles weitergehen und wo ist der Nordstern? Aber jetzt lass ich mal dich.
Jo. Ich glaube, es ist so, also bei mir persönlich ist es so, ich versuche nicht in die Angst zu gehen und ich versuche mich auch nicht zu stark in das ganze Thema zu vertiefen. Also ich meine, wir sind gewisse Bewegungen bewusst und ich denke halt auch eben, dass da gewisse Hintergrundmächte unterwegs sind, die versuchen, sag ich mal, zu ihrem Gunsten Sachen zu manipulieren und, sag ich mal, in die Wege zu leiten. Aber deswegen will ich halt eben nicht mein eigenes Leben zu stark einschränken oder in die Angst gehen. Ich glaube, viele Leute haben halt sehr viel Angst und denken, morgen geht die Welt unter und fangen an, sich komplett abzuschotten in einer gewissen Art und Weise. Und ich glaube, das ist eben nicht gut. Ich denke, klar, wir können, sag ich mal, in unserem Umfeld das Beste bewirken. Also die Menschen, die uns zuhören, die mit uns zusammen leben, die unsere Freunde sind und so weiter und so fort, die kann man versuchen zu inspirieren. Aber wie du schon auch im vorherigen Gespräch gesagt hast, dieses Missionieren, das funktioniert nicht. Also ich meine, irgendjemand was aufzuschwatzen oder aufzubinden und sagen, du musst es so machen, weil genau das ist das Richtige, das funktioniert nicht, das hat noch nicht funktioniert. Und das Einzige, was wir machen können, ist halt ein Vorbild sein für andere Leute, indem wir nach unseren eigenen Prinzipien und Werten leben, die wir als gut erachten oder die wir positiv sehen für uns und die wir ausstrahlen wollen. Und dann können sich andere Menschen daran orientieren und denken oder sagen, hey, das finde ich cool, was die Person hier macht und das möchte ich auch gerne machen. Und oder die Person ist in ihre Kraft gekommen und geht ihrem Weg unbeirrt. Und das versuche ich jetzt auch. Also versuchen, Vorbild zu sein in der Welt in einer gewissen Art und Weise. Und sage ich mal, sich deswegen nur irgendwo in die Angst zu gehen und zu verschränken und sage ich mal, selbst so eine wichtige Entscheidung wie, möchte ich ein Kind gebären, weißt du, das ist halt, ist schon echt krass, weißt du, wenn Menschen darüber nachdenken, zu sagen, hey, ich will kein Kind mehr gebären, weil ich Angst habe, was für eine Welt das Kind aufwachsen muss, ja, und ich will das dem Kind nicht antun. Und das ist halt, also das zeigt schon, glaube ich, echt krass, wie heftig das mittlerweile ist und wie weit wir mittlerweile gekommen sind in einer gewissen Art und Weise, ja, also dass Menschen darüber nachdenken, ja, das Schönste eigentlich, das Thema ein Kind zu haben, darüber nachzudenken, hey, das will ich vielleicht nicht, ja. Und was ich halt mache, ich versuche mich halt eben nicht zu stark auf diese ganzen Sachen zu fokussieren. Ich gehe meinen Weg und wenn was kommt, wenn sich irgendein Stein in den Weg legt, dann versuche ich da eine Lösung zu finden. Also ich bin eher lösungsorientiert und klar, jetzt war zum Beispiel das mit Corona, war ja echt heftig, was passiert ist die letzten Jahre. Und da waren wir auch wirklich so gesehen eingesperrt. Und da habe ich mich auch mit meiner eigenen Familie, haben wir einfach das Land gesucht, was für uns in dem Moment die beste Lösung parat hielt. Das war dann einfach bei uns zu dem Zeitpunkt Costa Rica. Wir haben da anderthalb Jahre fast in Costa Rica gelebt, im Dschungel. Ja, wir hatten ein wunderschönes Haus, ein Dschungelhaus mit Pool, mit Ausblick. Die Papageien sind rumgeflogen. Das war einfach, also wenn ich so zurückdenke, ist einfach ein Traum, ja. Und bin ich sehr, sehr dankbar für, dass wir eben diese Freiheit genießen durften in dem Moment. Und weil in Costa Rica fast nichts war. Und wir haben auch sogar für den Danny eine Schule gefunden, wo es keine Maskenpflicht gab. Bitte?
Wie alt ist der Danny?
Der ist 8 Jahre alt. Und also relativ jung. Und wir wollten ihm halt eben diesen psychologischen Schaden nicht antun, ja, letztendlich. Also weil jeden Tag testen lassen, Maske und so weiter und so fort. Andere Menschen wurden halt gezwungen, das zu machen, auch mit ihren Kindern. Was ich echt richtig heftig,
asozial.
Ja, und da bin ich halt sehr, sehr dankbar, dass wir das geschafft haben, dass er da quasi, wenn er jetzt daran zurückdenkt, ich weiß gar nicht, ob ihm das überhaupt so wirklich aufgefallen ist, dass es damals so eine Pandemie gab, ja, weil er eigentlich davon in seinem Dschungelleben sehr wahrscheinlich kaum was mitbekommen hat und wir auch nicht darüber wirklich geredet haben. Das war in dem Moment einfach eine Lösung. Wir sind sie gegangen und wir haben uns einfach getraut, weil wir waren zum Beispiel, saßen erst fest auf den Philippinen und da war es echt super verrückt. Da waren wir aber ohne Danny, weil quasi ich mit Anastasia als erstes alleine nach Südostasien gereist bin, weil ich da ein Seminar hatte in Singapur. Und danach sind wir dann auf die Philippinen gereist und dann kam auf einmal Covid. Dann wurden wir da eingesperrt, ja, so gesehen. Das heißt, Anastasia war dann getrennt auch vom Danny in dem Moment, oder wir waren getrennt vom Danny und waren da ein halbes Jahr auf Palawan, saßen wir irgendwie fest, bis dann mal sich irgendwann ein Fenster geöffnet hatte, dass wir halt letztendlich weiterreisen konnten, weil das Problem war halt, dass sie ist Russin und Georgierin und ich bin Deutscher. Das heißt, diese Rettungsflüge, wie sie sich das auch mal genannt hat damals, es war so, dass meine Zusammenarbeit, wir waren zum Zeitpunkt aber nicht verheiratet. Das heißt, ich sag mal, den Rettungsflieger nach Deutschland nehmen wollte, da wäre ich alleine geflogen. Wenn sie nach Russland oder Georgien geflogen wäre, wäre sie auch alleine geflogen. Das heißt, wir wären halt separiert. Das wollen wir uns auch nicht antun. Deswegen haben wir da irgendwie ausgeharrt und gewartet, bis irgendwann sich das mal verbessert. Man hat ja auch noch am Anfang ziemlich viel Hoffnung, dass es vielleicht nur temporär 2 Wochen oder so ist, ja. Halt 6 Monate geworden. Und dann quasi hatte die Türkei sich geöffnet Sie hatten keine Tests, musste keinen Test machen und auch keine Impfungen, das war damals noch nicht so weit. Und dann sind wir halt einfach in die Türkei geflogen, haben dort dann quasi dann die Oma von Danny nach in die Türkei gebracht, dann haben wir uns da getroffen. Und dann waren wir dann auch ein halbes Jahr in der Türkei, in Kalkan, haben dort ein Haus gemietet, auch ein wunderschönes Haus. Und danach sind wir dann, dann wurde es aber komplett verrückt, sind die Türken völlig ausgeflippt und wollten das nicht machen, dann wurde es teilweise zum gewissen Zeitpunkt nicht einkaufen, die mit den Kindern arbeiten.
Warte mal, Sergio, ich höre dich wieder voll schlecht. Kann das an den Crisp liegen? Ich sehe gerade, dass du das, die Crisp-Software laufen hast. Kannst du mal versuchen, einen normalen Mikrofon-Ausgang zu nehmen? Weil es ist lustigerweise, interessanterweise immer nur das Audio. Jetzt bist du komplett weg. Ja, ich hatte hier check. Scheiße. Ja, völliger Absturz, ey. External Mic. Ja, da habe ich auf jeden Fall viel Spaß später beim Zusammenschneiden. Check. Ja, jetzt besser.
Ich habe da, glaube ich, nochmal ein anderes Mikrofon verwendet, sehr wahrscheinlich.
Ja, keine Ahnung, ich hatte irgendwie Crisp jetzt im Verdacht, weil das dann immer so langsamer, also als ob Crisp immer mehr optimieren wollte und immer mehr Pausen rausnehmen wollte, bis man dich gar nicht mehr hört. Aber vielleicht bin ich auch im Holzweg. Können einfach nochmal
versuchen. Was hast du jetzt noch gehört zum Schluss?
Türkei? Ja, du hast erzählt, dass... Ja, da fing das gerade dann an mit den Störungen. Also du hast gesagt, dass ihr auf Palawan auf den Philippinen ein halbes Jahr lang festgesessen habt, ohne den Danny.
Genau.
Kannst du da nochmal einsteigen?
Genau. Also wir waren auf Palawan saßen wir fest und wie gesagt, wir konnten dann nicht dort reisen, weil wir halt unterschiedliche Staatsbürgerschaften haben, weil wir uns ansonsten ja quasi verlieren würden. Und deswegen haben wir uns entschieden, erstmal auf Palawan auszuharren. Wir dachten halt eben auch, wir hatten noch die Hoffnung am Anfang, dass es halt relativ schnell vorbei sein wird. Bis ich dann irgendwann mal nach einem halben Jahr ein Fenster geöffnet hatte, dass auf der einen Seite, dass es einfacher war, aus den Philippinen auszureisen, auf der anderen Seite, die Türkei war komplett offen, ohne Test und Impfung. Damals war es noch nicht so weit mit der Impfung, es war noch irgendwie alles relativ am Anfang. Und wir wollten keinen Test und keine Quarantäne haben.
Woher auch eine Impfung nach 2-3 Monaten, ey? Also, selbst nach einem Jahr, es ist verrückt.
Genau. Ja. Und dann sind wir halt in die Türkei und dann kam die Oma mit dem Danny, hat quasi einen Danny gebracht, ja. Also völlig verrückt und haben uns dann in der Türkei getroffen und waren dann für 6 Monate in der Türkei in Kalkan, haben da auch ein schönes Haus gemietet. Aber dann wurden die Türken irgendwann auch durchgedreht, dann sind wir da völlig restriktiv geworden und dann war es teilweise, gab es so Regeln wie, du darfst mit dem Kind nur morgens im Supermarkt einkaufen gehen und nachmittags und abends ist es nicht erlaubt. Und also wieder so kompletter Nonsens, wo du denkst, so, das macht überhaupt gar keinen Sinn, das ist völliger Schwachsinn. Sorry, wenn ich
aber
das
warte sagen mal, warte muss. Mal, ja, aber dazu habe ich echt eine Frage. Meinst du, das war wirklich Angst und Überforderung der Politiker? Oder also grundsätzlich glaube ich, dass das schon in gewisser Weise gesteuert wurde, zentral, global von bestimmten Mächten, aber dann nochmal so granular runtergebrochen auf lokaler Ebene, wurde es ja manchmal dann so richtig verrückt und pervers, dass man in Deutschland dann mit diesen Abstandsstäben rumgelaufen ist oder ab 18 Uhr das Virus nicht mehr aktiv war oder umgekehrt. Meinst du, das ist auch ein Stück weit Überforderung oder Angst vor falschen Entscheidungen gewesen und dann mache ich einfach irgendwie alles total verrückt, damit ich mir, also so hektischer Aktionismus hat sich das manchmal angefühlt.
Ja. Das ist ganz, ganz schwierig einzuschätzen. Also ich glaube, dass es auf eine gewisse Art und Weise gewollt war, um die Menschen auch wieder in Angst zu versetzen und halt permanent daran zu erinnern, hier ist irgendetwas, ja, und du musst auf unsere Lösung warten und wir werden dein Leben jetzt so quasi so krass auf den Sack gehen, dass du irgendwann nur noch damit, dass du das willst, dass es aufhört. Safe. Das hatte ich halt quasi so das Gefühl. Und dann wurde halt am Ende die Lösung präsentiert. Wir alle wissen, was die Lösung war. Und ob das die richtige Lösung war, glaube ich nicht, ja, weil man sieht, mittlerweile gibt es sehr viele auch Hinweise, dass das halt eben nicht so funktioniert hat mit der Impfung, wie das halt vorher angepriesen wurde. Ne?
Völlig verantwortungslos, Digga. Dass man, also die gehören eigentlich vom Gericht gestellt, die Leute oder die Politiker, die das freigegeben haben, was Ungetestetes. was so einen tiefen Eingriff in die Unversehrtheit des menschlichen Körpers bedeutet hat. Es ist wirklich nicht in Worte zu fassen, wie dilettantisch man Millionen von Menschenleben aufs Spiel gesetzt hat und jetzt auch schon viele, viele Menschenleben wegen dieser Impfung verloren hat.
Ja, das ist ein ganz anderes Thema nochmal, wo man auch eine eigene Sendung zum, also das ist auch einfach traurig, um ehrlich zu sein. Das ist echt krass, was da passiert ist. Und viele Menschen haben es ja auch nur mit sich machen lassen am Ende, weil sie eben die Angst hatten, dass sie aus der Gesellschaft verbannt werden, dass sie nicht mehr in den Job kommen können, dass sie ihr Einkommen verlieren. Und das sind halt einfach alle diese, es gab ja keinen direkten Zwang, das zu machen, aber dieser indirekte Zwang, der war ja da. Und wenn du kein Polster hattest, wenn du kein, sag ich mal, aufrichtig durch die Welt gegangen bist und sagst, ich lasse das nicht mit mir machen, dann sind die meisten halt eingeknickt, ja. Weil die meisten haben ja auch in der Freundeskreis und so weiter, jeder hat ja irgendwann auf einen eingeredet dann und sagt, mach das.
Ja, oder allein auf der Arbeitsstelle, ich kann die Menschen verstehen, die sich total in die Ecke gedrängt gefühlt haben und keinen anderen Ausweg mehr wussten, wenn du deinen Job verlierst und du hast eine Verantwortung für eine Familie, für kleine Kinder.
Ja. Das ist halt eben so krank, so pervers, wenn man sich überlegt, was das für eine psychologische Kriegsführung war, die dort angewendet wurde. Und dann für ein ganz fragwürdiges Experiment am Ende eben, wo keiner weiß, ob das überhaupt wirkt oder nicht. Und bis heute wissen wir ja eigentlich alle, dass es nicht wirklich geholfen hat, ja. Also
und trotzdem wurde es halt verteidigt ohne Ende. Langzeitschäden sind, gerade dieser RNA-Eingriff, der so in dieser Form noch vorher nie auf die Menschen losgelassen wurde.
Ja, also das ist heftig. Und da werden wir auch die Langzeitfolgen, glaube ich, können wir gar nicht wirklich abschätzen. Das werden wir in den nächsten Jahren dann auch sehen, was dabei rumkommt. Aber das hat halt wirklich so die Fratze des Systems wirklich gezeigt. Und wo ich halt auch angefangen habe, wirklich dann umzudenken irgendwann. Na, wir sind dann halt, also noch mal krasser zu denken, was das System angeht. Ja, wo ich gesagt habe, okay, man muss irgendwie, sollte einen Plan haben und Ausweichoptionen haben, und das darf man nicht hier irgendwie unter den Teppich kehren und denken, das wird wieder alles gut, weil ich glaube nicht, dass sie komplett aufhören werden. Ich denke jetzt nicht, dass die nächste Pandemie direkt morgen kommen wird. Ich denke, die Karte haben sie erstmal ausgespielt. Werden dann irgendwelche anderen Sachen kommen. Jetzt momentan sieht man es halt eben mit Rezessionen, so die Angst zu schön über den Krieg und andere Sachen.
Klima, Cyberhacking, also die haben ein ganzes Arsenal an Karten, die sie noch ausspielen können.
Genau, also da kommt auf jeden Fall noch irgendwas dann, als wie wir auch schon am Anfang gesagt haben, ich denke halt eben, dass wenn das jetzt der aktuelle Konflikt dort vorbei ist oder wenn sie das quasi so weit zugespitzt haben, dass es nicht mehr, sag ich mal, genug Wirkung zeigt, dann haben sie halt irgendwas anderes, was sie dann halt ausrollen werden, und dann kommt halt die nächste Story, über die wir uns dann unterhalten dürfen und wo wir alle Angst vor haben dürfen. Und wir sind auf jeden Fall dann aus der Türkei
abgehauen. Meinst du, die schaffen es nochmal so eine Angst zu schüren mit dem richtigen Setup? Weil auf der einen Seite wissen wir ja, wie sowas geschürt wurde über Mainstream-Medien, ja, aber auch Social Media, wo sich natürlich viele Menschen aufhalten und dann bewusst da eine Meinung zu lancieren. Aber auf der anderen Seite hat es doch, ich glaube, schon auch viele Menschen wachgerüttelt, wie du sagtest, sich noch bewusst damit zu beschäftigen, wie will ich mein Leben leben und wo will ich das Leben leben? Also meinst du, es ist... Hat also trotzdem nochmal Chancen, die Leute so dermaßen zu verunsichern wie jetzt während Corona?
Also ich glaube, das haben sie jetzt erstmal, wie gesagt, die Karte haben sie ausgespielt, und das wird, glaube ich, so mit einer vergleichsweisen Pandemie, wenn sie es nochmal genauso aufbauen würden, glaube ich, nicht funktionieren, weil halt einfach jetzt dann viele zu viele Fragen stellen würden in dem Moment. Über ein anderes Instrument, ob es jetzt Krieg ist, ob es Alien-Invasion ist oder keine Ahnung, was sie sich ausdenken würden, ja, dann sieht es vielleicht anders aus. Und man sieht ja trotzdem, viele Menschen sind ja auch immer noch trotzdem sehr gutgläubig und glauben alles, was präsentiert wird, ja. Und von daher, also ich denke schon, dass das für viele Leute ein Event war, dass sie halt aufgewacht sind, in Anführungsstrichen, und jetzt nachdenken und auch anfangen, vielleicht einen Plan B aufzubauen und so weiter und so fort, aber das sind halt eben nicht alle. Und von daher, also wenn sie jetzt, sag ich mal, da nochmal irgendwas machen, die sind ja schon Meister in der ganzen Geschichte. Die beherrschen ja ihr Handwerk, könnte man so sagen, ja, die Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen. Ich könnte mir schon vorstellen, wenn sie das Richtige, die richtige Story wieder finden, das richtige Narrativ, dass dann wieder viele Menschen auch blindlings folgen werden, ja. Kann ich mir schon vorstellen, ja.
Okay, warte mal, wie ist das denn bei euch weitergegangen? Ihr wart in der Türkei und die wurden dann immer verrückter?
Ja, genau. Ich glaub, da und dann haben wir gesagt, okay, bye-bye, Zelte abbrechen, wir gehen weiter nach Costa Rica. Und dann waren wir halt irgendwie so anderthalb Jahre noch, bis dann die Pandemie irgendwann so gesehen vorbei war, ja, Anführungsstrichen. Waren wir dann in Costa Rica, war echt cool, hat ein schönes Haus dort mit Pool, mit der Ausblick mitten im Dschungel und also es war echt ein Traum, auch für den Kleinen, wie gesagt, mit der Schule und alles. Du hattest ja gefragt, wo ziehe ich die Hoffnung raus? Und ich glaube halt einfach, dass wir halt einfach den Weg gegangen sind, obwohl wir halt Angst hatten, auch als Familie. Wir wussten ja nicht, wo es hingeht, wie finanzieren wir das alles, was erwartet uns, dreht das Land dann auch morgen wieder durch, dann müssen wir wieder flüchten und weggehen, ja. Das war dann in dem Moment nicht für mich relevant und das ist halt eben, wie ich in der Regel durchs Leben schreite. Ich schaue nicht, also ich versuche nicht mir ein Problem, wie sagt man, sag ich mal, einen eigenen Berg von Problemen zu auszudenken, ja, der vielleicht kommen könnte in Zukunft, sondern ich schaue immer, was ist eine Lösung aktuell, die ich gehen kann. Und wenn ich, sage ich mal, sehe, Costa Rica ist offen, sie wollen keine Quarantäne, sie brauchen keinen Test zur Einreise, auch keine Impfung und was weiß ich, du kannst einfach dorthin gehen und im Land ist es nach Berichten von Freunden, die dort sind, relativ easy. Dann denke ich gar nicht dann so weit nach, ist es eine Lösung in dem Moment und dann muss ich nur entscheiden, okay, nutze ich diese Lösung oder nutze ich eine andere Lösung? Es gab ja auch noch Mexiko, es gab ja andere Länder, die auch relativ frei waren zu dem Zeitpunkt. Also okay, wir entscheiden uns jetzt für Costa Rica, wir haben hier einen guten Flug, auch da brauchen wir keinen Test, wir können über Panama im Transit bleiben und die wollen da auch nichts. War für uns perfekt zu dem Moment oder in diesem Moment haben wir gesagt, okay, wir gehen es halt einfach und wenn sich es in 3 Monate verändert, können wir Costa Rica immer noch verlassen und gehen dann nach Mexiko oder in ein anderes Land. Und ich glaube, viele Leute, die bauen sich aber mental so viele Probleme auf und verharren dann und bauen sich eine Angst auf und sind dann quasi wie versteinert und wollen nicht oder können nicht vorwärts gehen, obwohl sie einfach nur den ersten Schritt gehen müssten, ausprobieren. Und wie gesagt, learning by doing, wenn etwas kommt in dem Moment, dass etwas nicht funktioniert oder etwas wird verschärft oder ist dann doch nicht so, wie man es geplant hat, kann man es doch immer noch verändern, ja. Und das ist auch eben das, wo mich ja auch in der Vergangenheit viele gefragt haben, ja Sergio, warum bist du denn so früh aus Deutschland ausgewandert und gar keine Sicherheit im Leben, nichts aufgebaut bisher und so weiter und so fort. Ja, learning by doing, weil zurück kann ich ja immer gehen. Also Deutschland ist doch noch da. Also ich meine, wenn ich mich morgen entscheide, zurück nach Deutschland zu gehen, weil nichts funktioniert, weil ich kein Geld verdiene oder weil es mir zu viel geworden ist oder ich einfach zurück will wieder in die Heimat, dann kann ich es doch machen. Also ich meine, nur weil man sich für einen Weg entscheidet, heißt es ja noch lange nicht, dass man wieder einen Schritt zurückgehen kann. Und wieder von einem neuen Standpunkt starten kann.
Komplett. Lass uns zum Ende nochmal auf Krypto kommen. Wie ist deine Sicht aktuell? Wir sind mit einem Biermarke 2023 auf Krypto. Wie hast du den letzten Cycle durchlebt? Wie ist dein Resümee? Wo hättest du vielleicht anders jetzt im Rückblick handeln sollen? Oder würdest du alles nochmal genauso wieder machen? Und wie positionierst du dich jetzt gerade für die Zukunft in Krypto, falls du überhaupt mal positioniert bist?
Ja, auch wieder eine super spannende Frage, eine coole Frage. Und am Ende weiß man es ja immer besser, ne? Egal was. es ist immer einfach, sag ich mal, in die Vergangenheit zurückzublicken und sagen, das hätte ich anders machen können. Und in Zukunft mache ich das auf jeden Fall anders. Also es ist immer so eine Sache, gerade auch bei diesem Thema Emotionen durch Investments, weil es ist ja ein emotionales Thema. Das heißt, wenn es ums Geld geht, im Investieren geht und man sieht, oh, weiß ich nicht, jetzt steigt der Coin um 300% oder will ich aber nicht verkaufen. Und man heiratet quasi sein Coin.
Seine Bags.
Seine Bags, genau. Und dann auf einmal crasht es und keine Ahnung. Und dann sagt man, warum habe ich hier nicht verkauft? Warum war ich so blöd und so blind, ja? Also auch diesen Cycle hatte ich auch wieder meine Learnings. Ich hatte zum Beispiel zu lange meine Avalanche Node zum Beispiel, die ich für unsere Community aufgesetzt habe, laufen lassen. Da habe ich dann so gesehen einiges an Performance liegen lassen. Ich habe mich dann aber irgendwann dann trotzdem...
Warte mal, wieso kriegst du nicht, wenn du den Node laufen lässt, trotzdem immer weiter Avalanche, aber die Energiekosten oder das Investment, um überhaupt die Node zu runnen, war da irgendwann höher als...
Nee, das ist immer noch profitabel. Die Node, die kostet, weiß ich nicht, 20 Euro im Monat oder so, also der Server. Das ist nicht das Problem. Das ist sehr, sehr günstig. Die Rewards kriegst du auch, aber es lag halt daran, dass halt einfach der Kursgewinn, ich bin halt sehr, sehr günstig eingestiegen bei Avalanche, bei unter $10 und dann ging es halt irgendwie, glaub, bis auf 150, $160 hoch oder so und da war volle Euphorie, ja. Und dann hätte ich quasi die Note abschalten können, auch relativ zu diesen Kursen. Da habe ich es nochmal einmal um 3 Monate verlängert und dann fing es schon an, dass es halt eingebrochen ist. Und ich habe dann quasi im nächsten Stadium dann quasi die Note eingestampft, habe immer noch einen riesen Gewinn eingefahren und habe dann auch zu den Leuten gesagt, okay, das Projekt wird jetzt erstmal eingestampft. Und wenn ich wieder eine bessere Einstiegschance sehe oder einen Neustart, dann werde ich das dann wieder ankündigen und werde wieder diese Note aufsetzen. Habe dann halt eben liquidiert. Und da bin ich dann auch relativ stolz drauf. Also das hat gut funktioniert. Ja, ich habe trotzdem einen guten Gewinn noch mitgenommen. Hätte halt besser sein können. Aber das ist halt immer so, du kannst nie den Top wirklich 100% timen. Ja.
Nein. Auch wenn du da mal raus, wenn du mal rauszoomst, wie spitz dann auch diese Tops und die Buttons sind.
Ja. Letztendlich und das ist teilweise nur Tage oder Stunden teilweise.
Ja.
Also du wachst ja teilweise auf morgens, dann geht es 50% hoch an einem Tag und am nächsten Tag sind es dann so gefühlt 80% down.
Ja. Also das voll oft, das ist voll oft, erzählt man sich auch selber dann Geschichten so, ja Mann, ich hatte es doch im Gefühl, und aber wie oft sagt man sich dann auch auf dem Weg nach oben, ah, was wäre, wenn ich jetzt auscash, was wäre, wenn ich jetzt auscash, was wäre, wenn ich jetzt auscash? Ja, und irgendwann wäre es dann halt der richtige Zeitpunkt gewesen, wie diese Doom-Propheten, die irgendwie seit 30 Jahren den Crash vorhersagen und dann in irgendeinem Jahr liegen sie dann mal richtig so.
Genau, ja. Also ich denke, es macht halt einfach Sinn, eine Strategie zu haben, und das ist halt mittlerweile, was ich mache. Ich sage halt, okay, meine Strategie zum Beispiel aktuell ist es, jetzt zu akkumulieren, hauptsächlich Bitcoin und Ethereum, und das mache ich seit einigen Monaten, seit eigentlich dieser FTX-Pleite, und seitdem haben wir auch unseren Club zum Beispiel gestartet und da versuche ich das den Leuten auch zu vermitteln, Dollar Cost Average, ständig nachkaufen, hauptsächlich eben in die wirklich soliden Projekte, und das sehe ich halt eben hauptsächlich aktuell Bitcoin und Ethereum. Gerade in so einem Bärenmarkt sind das halt eben in der Regel die Coins, die alle outperformen, häufig halt Bitcoin am Anfang, und dann kann man mal schauen, wenn dann wirklich der Pessimismus so groß ist, so wie jetzt, so mittlerweile, dass man vielleicht mal auch wieder in den ein oder anderen kleinen Altcoin geht, aber ja, wirklich mit Bedacht und wirklich, dass man da auch wirklich solide Projekte hat, wo man wirklich weiß, woran man investiert, und dann auch nicht 100%, sondern vielleicht vom Gesamtportfolio nur 10%, ja, weil wenn die am Ende ein 10x machen oder ein 20x oder ein 100x, ja, was weiß ich, in welchen Coin man da investiert, dann wirkt sich das ja so krass aus auf dein Gesamtportfolio, ja.
Die Big Winner.
Genau.
Wenn du die hast.
Und die musst du dann liquidieren dann im Moment oder teilweise und einfach Gewinne mitnehmen und vielleicht so wie du eine Immobilie kaufen, wenn es halt eben so dann sich so krass entwickelt hat. Oder andere ETF, Aktien, ETFs, was weiß ich. Also kannst du ja dann umschichten.
Man muss
ja nicht immer alles nur, kannst auch in Stablecoins oder Cash einfach zurück zur Bank. Also gibt es ja dann viele, viele Optionen, Gold, Silber. Wichtig ist halt dann eben, wenn man so einen krassen Winner hat im Portfolio, dann auch wirklich mal Gewinne mitzunehmen. Ja, wenn du einen 100x Coin hast oder so, wo du halt einfach richtig Glück hattest, dass du da investiert hast, dann warum schade sein und sagen, hey, dann nehme ich halt echt mal Gewinne jetzt mit und prädistribuiere das auf andere Investments, ja. Und dann hat man auch in der Regel irgendwann, kann man ruhiger damit umgehen, weil das sehe ich so bei mir auch mittlerweile. Ich habe halt ein relativ breit gefächertes Portfolio. Klar, Krypto ist immer noch ziemlich groß, weil ich halt relativ early auch dabei war, so wie du. Und generell geben mir aber andere Investments, die ich habe, und andere Assets, die ich halte, einfach eine gewisse Sicherheit. Also ich weiß, okay, selbst wenn jetzt Krypto von heute auf morgen gegen Null gehen sollte, dann bin ich nicht arm. Und ich muss mir auch keine Gedanken machen. Und wir können als Familie noch weiter überleben. Und dann gehen auch diese Emotionen irgendwann raus, oder ist einfacher, damit umzugehen. Auch mit dieser Volatilität. Und dann ist jetzt auch eben in diesem potenziellen Krypto-Frühling zu Bärenmarkt, wo wir jetzt aktuell sind, dann einfacher vielleicht auch eben mit so einer Dollar-Cost-Average-Strategie einfach wieder Positionen aufzubauen. Und man kann es dann einfach gelassen sehen. Trotzdem erwische ich mich selbst auch immer noch dabei, wenn ich halt die Charts mir anschaue, ja. Und jetzt auch die letzten Wochen wieder, weil es war jetzt immer so eine hoch, runter, geht es ein bisschen runter und
Chop,
jetzt
Sidebirds.
Genau. Jetzt kommt der nächste Crash und jetzt. Weiß nicht, sollte ich nicht doch eher meine Bitcoins jetzt bei $30,000 verkaufen, und dann ist er jetzt heute wieder fast auf 30.000 hochgeschnellt, und weiß ich nicht, also es ist halt so, weißt du, dann macht es echt Sinn, eine Strategie zu haben, sagen, nein, ich habe mich dazu entschieden aktuell, und eigentlich fundamental hat sich ja gar nichts verändert an der ganzen Geschichte, nur der Preis schwankt aktuell sehr stark, und das ist in der Regel normal nach dem Bärenmarkt über zum Krypto-Frühling, dass wir eine lange Seitwärtsphase haben. Es können auch teilweise noch sehr, sehr starke volatile Ereignisse stattfinden, wie so krasse Crash, was nochmal 50% runtergeht, ja, das kann passieren. Und dann einfach gerade vorbereitet sein. Gerade jetzt,
wenn so große News anstehen, wie jetzt ETF-Approval oder nicht, oder Delay,
genau,
kann auch nochmal den Markt dann völlig durchrütteln. Oder was hat Grayscale gerade passiert? Die sind ja auch kurz vor einem Entscheid, ob sie daraus einen ETF machen können. Dann werden diese Coins auch nicht mehr gelockt.
Genau, und da halt einfach darauf vorbereitet sein, ein bisschen an der Seitenlinie warten mit ein bisschen mehr extra Cash. Das heißt, wenn, du kannst ja auch schon jetzt Orders setzen, du kannst ja sagen, hey, wenn Bitcoin nochmal auf 15.000 fallen sollte, dann habe ich jetzt auf Kraken oder was weiß ich, welche Börse du nimmst, schon mal meine Orders gesetzt, also habe da irgendwie, weiß ich nicht, 5.000 Euro oder 10.000 Euro oder was weiß ich, wie viel du hast, einfach als Order schon reingesetzt. Und wenn es dann nachts crashen sollte, während du schläfst und es geht zu diesem Preislevel, dann kauft ihr dir ein in dem Moment, ja. Und das ist halt einfach ein bisschen was an der Seitenlinie haben und dann einfach den Rest immer Dollar Cost Average, das ist meine Strategie, nachkaufen. Und dann hoffentlich, wenn es dann nochmal zum nächsten Bullmarkt kommen sollte, also ich bin zuversichtlich, dass er kommen sollte, dann auf jeden Fall auch Dollar Cost Average out. Also das lerne ich jetzt nochmal aus den letzten Zyklen, die ich ja jetzt mitgemacht habe auch, dann wirklich versuchen, diese Euphorie mal irgendwie links liegen zu lassen und einfach sagen, hey, jetzt, ich habe halt einen krassen Gewinn und jetzt, ich kann das Top ja nicht timen, aber 10% vom Investment liquidieren, raus. Und eine Woche später nochmal 10% raus. Egal, wo der Preis ist, ja, dann ist es nochmal 50% gestiegen, geil. Oder ist schon wieder 5 oder 30% runter, ja, dann, aber hab eine Strategie und sieh auch zu, dass du halt Gewinne mitnimmst, wenn du dann auch Gewinne machst. Weil wenn du jetzt diesen Mumm hast, zu sagen, hey, ich investiere jetzt und ich kaufe jetzt in der Zeit, wo die meisten ja gar nicht mehr über Kryptos reden und auch Angst haben, hier zu investieren, diese Asset-Klasse, dann ist es halt auch gut, dann, wenn es in den Bullenmarkt kommt, mal Gewinne mitzunehmen, ja, und auf die Schulter zu klopfen und sagen, hey, ich habe es gemacht, ich habe mich getraut und jetzt belohne ich mich selbst auch und gehe mal und kaufe mir, weiß ich nicht, das, was ich halt will. Und oder gehen andere Assets, ja, oder gönnen mir einen schönen Urlaub oder whatever.
Ja, ich merke es ja selber, also man kann natürlich jeden Cycle immer noch mal besser spielen, aber wie du schon sagst, man gewinnt ja immer weiter an Erfahrung und macht immer bessere Entscheidungen, aber es wird nie, also der menschliche Geist tendiert dazu, dass man so das bestmögliche Performance für sich als Human Being haben will, was ja rein rational betrachtet einfach super, super unwahrscheinlich ist, egal wie lange du schon im Market bist und wie viel Erfahrung du hast, aber du näherst dich dem immer so ein bisschen mehr an. Und jetzt gerade im Bärmarkt, also wir, wie du schon gesagt hast, wir haben ja dann auch ausgecashed im Bull Market. Mhm. Oder ich habe zum Beispiel mal einen kompletten Airdrop vom Apecoin mitgenommen, weil ich ein Board Ape hatte und so. Und danach ging der Kurs dann nochmal aufs Doppelte hoch oder so. Und das sind natürlich die Emotionen, ja, ach man, zu früh verkauft, shit, hättest du das mal. Ja, und jetzt, letztendlich ist der Kurs wieder 80-90% unter dem, wo ich verkauft habe. Jetzt denkst du, das war wieder doch eine gute Entscheidung. Und
das kann ich mich jetzt dran erinnern, an unser Gespräch mal eines, da hatten wir, also ich war auch ganz early und hatte mir diese Crypto.com-Karte gekauft. Kannst du dich noch daran erinnern, diese höchste, fast die höchste Karte? Und dann hatte ich irgendwann zu dir gesagt, ich habe den CRC-Token jetzt veräußert und dann, ich glaube, das war irgendwie so bei 80.000 oder so. Und dann ging es nochmal hoch und hast mir geschrieben, ja, Sergio, wie fühlst du dich jetzt?
Shit, das ist ja irgendwie nochmal
der Kurs weg. Irgendwie über 100.000 wert, von diesen 250.000 CRC-Token wert oder so. Ich sagte, ich hatte halt einfach, ich will diesen Gewinn realisieren. Und das war mir dann klar, es war scheiße in dem Moment, ich habe mich scheiße gefühlt.
Kannst du nochmal reinkommen?
Hallo?
Jo, da bist du wieder. Kannst du die letzte Story nochmal aufcatchen?
Jo.
da erinnerst du dich an und dann warst du schon weg. Aber es war auf jeden Fall, hattest du eine gute Energie da drin, was du erzählen wolltest.
Ja, also wenn du das jetzt sagst, was ich mich da gerade erinnere, war in der Vergangenheit, ich habe mir ja diese Crypto.com Kreditkarte gekauft, so wie du ja auch. Und eine der höchsten, ich glaube, das waren nicht damals 250.000 CRC-Token, also musste man sich, glaube ich, kaufen. Ich weiß gar nicht.
Ja.
Und irgendwann hatten wir dann mal uns ausgetauscht und hatte ich zu dir gesagt, so, ich habe meine Token jetzt unstaked und ich habe die jetzt veräußert, weil ich habe halt mega den krassen Gewinn gemacht, irgendwie so, irgendwie für 80.000 Euro so verkauft. Und und dann sagte so, ja, aber irgendwie, ich glaube, da geht's noch weiter und so. Und ich so, ja, für mich einfach die Entscheidung habe ich jetzt getroffen in dem Moment. Und dann irgendwie ein paar Tage später ist der CRC-Token nochmal richtig krass abgegangen. Und dann waren es irgendwie, glaube ich, dieser Stake irgendwie, weiß ich nicht, über 100 oder 150.000 Euro wert. Das hat sich irgendwie verdoppelt, glaube ich, nochmal. Mhm. Und dann hattest du mir nochmal geschrieben, ja, Sergio, wie fühlst du dich jetzt Token so hoch? Und dann gesagt, ja, mir ist es, klar, ich fühle mich jetzt scheiße in dem Moment, aber mir ist es egal, weil ich habe die Entscheidung getroffen. Ich habe so einen krassen Gewinn eingefahren, trotzdem für das, was ich ursprünglich investiert habe. Ich bin trotzdem happy, ja. Und wenn ich mir dann jetzt heute den Kurs angucke, ich weiß es nicht, wo er ist, aber hätte ich das bis heute gehalten, dann würde ich mich halt echt schwarz ärgern. Hätte ich halt eben nicht diese 80.000 oder was ich da mitgenommen hatte damals, hätte ich die nicht realisiert. Und ich meine, am Ende weiß man es immer besser. Ich denke, langfristig wird man sich immer ärgern, wenn man, sag ich mal, Bitcoin verkauft oder Ethereum sehr wahrscheinlich. Ich denke, im Long Run werden die noch stark steigen. Aber ich glaube, es ist halt einfach auch wichtig, mal Gewinne mitzunehmen und zu sagen, hey, ich habe hier einen krassen Gewinn eingefahren und okay, ich hätte es verdoppeln können, aber wie gesagt, du kannst ja auch 90% Crash haben und dann ist das Geld komplett weg, ja, und dann ärgerst du dich ja in der Regel mehr, als wenn du einfach gesagt hast, okay, ich nehme jetzt mal Gewinne mit und bin happy damit und kaufe mir vielleicht ein Haus oder ein Auto oder whatever, ne, oder investiere das nur in Gold oder was weiß ich, was du halt dann siehst in dem Moment. Also das ist, das glaube ich, ist besser, der Ansatz.
Komplett, gerade wenn man auch schon so lange im Game ist, dann sollte man sich auch irgendwann auch mal selber rewarden und sagen, ich war jetzt so lange dabei, ich habe die Volatilität mitgemacht, ich habe das ausgesessen und jetzt ist auch mal Zeit, Gewinne mitzunehmen, so wie du sagst.
Genau, ja.
Komplett. Jo, mein Lieber, dann bevor das Internet nochmal abkackt, mache ich hier mal zu.
Ja, danke mich für deine Zeit. Was verrückt. Ja, sehr gerne, hat Spaß gemacht. Ah, ich hoffe, dass wir in Zukunft nochmal so ein Gespräch haben. Das war echt cool.
Ja, auf jeden Fall. Wo können Leute mehr über dich erfahren? Gerade vielleicht nochmal in einem Satz, wofür du jetzt konkret der Ansprechpartner bist. Ich glaube, das ist schon so im Gespräch durchgekommen. Aber wobei kannst du den Leuten ganz konkret helfen?
Ja, also Systemausstieg, abmelden aus Deutschland, raus aus Deutschland, steuerlich, legal, besser optimieren und neue Destinationen finden. Das ist ein Standbein, wobei wir helfen, mittlerweile aber auch eben Plan B aufbauen. Das heißt, wenn man selbst noch in Deutschland lebt und einfach sich schon mal vorbereiten will, dann dabei helfen wir auch. Asset Protection und halt eben auch so Thema Krypto-Investments sind wir halt auch stark unterwegs. Und das sind halt ja eigentlich unsere Steckenpferde, diese drei. Und auf goodbymatrix.com, da findet man mehr Informationen, da kann man sich dann einlesen und alles Weitere von mir erfahren, über mich erfahren. So.
Goodbymatrix.com, hau ich in die Shownotes. Vielen Dank, mein Lieber, und bis bald.
Jo, danke dir.
War cool mit dir. Bis bald.
Hau rein. Bis dann, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss.